Guten Tag, mein Name ist Carsten Knauer und ich bin Gründer und CEO des Corvus Family Offices. Ich habe das Privileg, Markus Del Monego nun schon seit über 15 Jahren zu kennen und darf mit Stolz sagen, dass er zu meinen sehr engen Freunden gehört. Jeden Tag, den ich mit ihm verbringen darf, erfüllt mich erneut mit Bewunderung. Denn es gibt wohl niemanden, der so tiefgehendes Wissen über Wein besitzt wie Markus. Seine Fähigkeiten bis hin zu Blindverkostungen sind außergewöhnlich. Und er schafft es immer wieder, mir neue Perspektiven und Erkenntnisse zu vermitteln. In puncto Wein ist er mein kontinuierlicher Lehrmeister und Wegweiser. Doch seine Leidenschaft endet nicht bei der Weinverkostung. Auch die Geschichte ist ein Themenbereich, in dem er ebenso fundiert wie leidenschaftlich zu Hause ist. Markus Del Monego ist in der Welt des Weins. Das kann ich als Gesellschafter eines Feinweinhändlers und eines Weinguts aus eigener Erfahrung sagen, eine wahre Koryphäe. Fast jedes Weingut ist stolz darauf, die Bewertungen von Markus zu präsentieren. Und viele suchen den Dialog mit ihm, öffnen ihm die Türen und schätzen seinen Rat. Und das auf der gesamten Welt. Doch Markus Del Monego ist nicht nur in seinem Fachgebiet außergewöhnlich. Er ist auch ein Mensch, der durch Verlässlichkeit, Hilfsbereitschaft und eine bemerkenswerte Offenheit besticht. Er nimmt sich Zeit für die Menschen und ist stets bereit, sein Wissen zu teilen. Solche Eigenschaften sind selten. Und umso mehr schätze ich unsere Freundschaft und die gemeinsame Zeit.
Herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkellner unserer Zeit. Mein heutiger Gast ist wirklich einer der einzigartigsten Kollegen, die man sich vorstellen kann. Und jeder, der ihn einmal bei einer Moderation erlebt hat, den einmal bei einem Weinabend erlebt hat, der mit ihm eine Verkostung durchführen durfte, wird das bestätigen. Da geht es gar nicht darum, dass er schon in frühen Zeiten 1992 Sommelier des Jahres wurde, dass er verschiedene Wettbewerbe gewonnen hat, dass er 98 Sommelier-Weltmeister wurde, dass er 2003 als einziger weltweit zugleich den Titel Master of Wine führen darf. Es ist die Persönlichkeit, es sind die Gedanken, es ist der Tiefste und ich freue mich deswegen unglaublich auf Markus Del Monego und seine Gedanken. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich ganz besonders herzlich bei der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Schlumberger Consio Vini und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg für die händische und wirtschaftliche Unterstützung bedanken. Und dank Ihnen ist er heute hier. Herzlich willkommen, lieber Markus Del Monego! War das für dich Segen oder Fluch, Sommelier zu werden?
Erstmal war es ein Zufall.
Es war ein Zufall, wie bist du morgens aufgestanden und ganz rein zufällig zum Wettbewerb gestolpert, oder?
So war das nicht. Ich habe einen Ferienjob gemacht, als ich in der 11. Klasse war, weil ich wollte mit Schulfreunden eine Reise machen. Wir wollten nach Paris und dann mussten wir Geld dafür organisieren. Also habe ich einen Ferienjob gemacht und war bei Mövenpick in der Schweiz, an der Grenze damals, Basel-Weil. Habe relativ früh eine eigene Station bekommen. Es ist ein Kellner ausgefallen, ich musste einspringen. Die Restaurantleiterin hat mich unterstützt und es kam ein Gast, der wollte den besten Rotwein, den wir im Haus haben, trinken. Da habe ich sie gefragt, was ist denn der beste Rotwein, den wir haben? Sie hat dann gemeint, ich soll 70er Chateau Talbot servieren. Dann habe ich 70er Talbot serviert, so wie sie es mir erklärt hat. Und der Gast probiert den Wein, verzieht das Gesicht und sagt, das ist ja schrecklich. Nimmt den Zuckerstreuer, der beim Mövenpick ja immer auf den Tischen stand, kippt Zucker rein, rührt um und sagt, jetzt könnte ich auch seine Frau bedienen und es schmeckt besser. Und ich war total von den Socken, ich war total entsetzt. Er hat gesagt, das gibt's doch nicht, dass jemand Zucker in den Wein reingibt, weil so viel Weinkultur habe ich von zu Hause vermittelt bekommen, dass das eben etwas ist, was sich nicht gehört. Und ich habe mich dann bei der Restaurantleiterin beschwert und die hat nur gemeint, ja, sie haben den Fehler gemacht. Sie, warum habe ich den Fehler gemacht? Ich habe sie doch gefragt. Sagt sie, ja, aber ich habe halt einen anderen Geschmack als der Gast am Tisch. Und sagt, warum hat sie mir das nicht gleich gesagt? Ja, so lernen Sie es besser, das vergessen Sie nicht mehr. Und genau so war es. Mhm. Und sie hat mir dann den Tipp gegeben, ich soll jetzt brav an den Tisch zurückgehen, soll den Tisch weiter bedienen, wenn die Gäste zufrieden sind, dann würde ich am nächsten Tag nachmittags, wenn ich Freizeit habe, von ihr ein Weinseminar bekommen.
Ah, oh, wow.
Und dann hat es am nächsten Tag ein Weinseminar gegeben. Und abends habe ich das, was ich nachmittags gelernt habe, bei den Gästen ausprobiert. Und die haben sich gefreut, Weinempfehlungen zu bekommen. Die hatten wahrscheinlich noch weniger Ahnung als ich, waren noch unsicher. Und es hat Spaß gemacht. Mhm. Und nach einigen Tagen bei Mövenpick mit Service am Tisch, mit Weinempfehlungen und allem drum und dran, habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich etwas, was auch eine tolle Berufswahl wäre, weil bis dahin hatte ich immer gedacht, so Ingenieursrichtung zu gehen, technisch. Und dann kam nach einem Monat Ferienjob der Entscheid, also ich werde nach dem Abitur schauen, dass ich Hotelfachschule besuche, eine Lehre mache, Hotelfachschule besuche, einen klassischen Weg in der Hotellerie mache. Und dann ging das Ganze los in dem Moment.
Was aber schon erstaunlich ist, also was mich da ganz doll stutzen lässt, in der 11. Klasse dieses Bewusstsein zu haben, man gießt keinen Zucker in Rotwein. Das ist ungefähr die Altersstufe zwischen meinem Sohn und meiner Tochter. Ich könnte mir in den gesamten 1000 Schülern, die ich dort am Gymnasium sehe, wahrscheinlich kaum einen vorstellen, der davon schockiert wäre, sondern man würde es entweder hinnehmen oder wart ihr so hochkultiviert bei euch zu Hause, dass ihr
Südwestdeutschland, ja. Der südliche Teil von Baden, ist ja eine sehr genussreiche Region. Ich meine, ob es der einfache Landgasthof ist oder das Sterne-Restaurant ist, die kulinarische Vielfalt ist riesig. Man bekommt auch als Kind oder Jugendlicher mit, wie mit Wein umgegangen wird. Und damals war das Thema, ich meine, das war in den 80er Jahren, da war das Thema Wein für mich, wenn Gäste zu Hause bei meinen Eltern waren, dann habe ich Wein mit ausgeschenkt. Ja, ich habe keinen Wein getrunken. Die ersten Schritte in der Weinwelt habe ich, den allerersten Schritt mit 14 Jahren bei meinem Austauschpartner gemacht. Als der Nachbar vorbeikam und anlässlich meines Geburtstags, der zufälligerweise da war, eine Flasche 45er Corton mitgebracht hat.
Oh, wow.
Und ich sollte den probieren. Meine Eltern hatten gesagt, in Frankreich trinkst du aber keinen Wein. Also pass da auf. Und habe ich auch nicht gemacht. Und dann wollte ich nicht. Und dann hat sie, ja, doch einen Schluck. Das hat mir gar nicht geschmeckt. Das war so ein ganz komisches Getränk. Mit 14, klar. Ich konnte es gar nicht einordnen. Und mit 26 bin ich dann wieder in Lyon gewesen mit einem Sommelier-Kollegen und da kam der Nachbar wieder mit einer Flasche, wieder mit einer 45er Corton. Und da gucke ich den an und sage, wow, an die Flasche habe ich häufig gedacht. Dann sagt er, ja, das wusste ich. Wenn ich gestorben wäre, bevor du gekommen wärst, hättest du die Flasche vererbt bekommen. War ein Zettel auf der Kiste drauf, dass dieser Wein zu dir muss.
Ist ja herrlich.
Weil ich habe dir viel zu früh Wein zugemutet und du hast damals schon ein Gespür vor Geschmack gehabt. Aber natürlich war Wein für dich die komplette Überforderung. Und da habe ich gedacht, der wird es unheimlich bereuen, dass er den Wein damals nicht richtig schätzen konnte. Und
ist ja
mein Sommelier-Kollege war happy. Der hat gesagt, wenn du noch mehr so Adressen kennst, können wir weiterreisen. Es hat echt Spaß gemacht. Aber das war das Thema Kulinarik, das Thema gutes Essen, gutes Trinken. Das war zu Hause eigentlich immer, wurde immer gelebt. Also meine Mutter ist eine hervorragende Köchin. Gut zu essen und guten Wein zu trinken und das Ganze irgendwo in Maßen, das war ja als Vorbild von meinen Eltern gelebt. Hm. Und dann bekommt man sowas mit. Und ich meine, den Reiz, Wein zu probieren, das kam dann eben durch den Job bei Mövenpick, das kam auf den verschiedenen Reisen, mal Dinge auszuprobieren. Und da fängst du natürlich ganz klein an. Also bei Mövenpick waren das damals bei der Weinprobe, waren das halt die normalen Weine, die offen ausgeschenkt wurden. Aber selbst das gibt dir einen Eindruck. Und wenn ich mir überlege, in einem der ersten Wettbewerbe, die ich mitgemacht habe, gab es einen Weinblind, da musste man noch während des Abendessens die Weine kommentieren in der Finalrunde. Und da wurde ein Wein ausgeschenkt und dann musste man vorher aufschreiben, was es war. Und ich habe dann meinen Zettel abgegeben und der Moderator, der da kam, Da kam zu mir an den Tisch und meinte dann, ja, was haben wir denn hier im Glas? Und dann habe ich den Wein beschrieben. Was könnte es denn sein? Und ich habe dann nur gesagt, ja, also ich könnte mir vorstellen, wir sind ja im Wettbewerb mit nur französischen Weinen und Spirituosen. Das war von der Sopexa der Wettbewerb damals. Das war, gerade überlegen, das war 1986 in Köln. Mhm. Und da ist der allererste Wettbewerb, an dem ich mitgemacht habe. Und ich hatte eigentlich keine Ahnung, was das genau sein könnte im Glas, so wie die anderen Sommelier-Kollegen. Aber es erinnerte mich an Salvagnin aus der Schweiz. Und Salvagnin in der Schweiz ist im Prinzip eine Gamay-basierte Variante. Und ich hatte dieses Gamay im Hinterkopf. Und was gibt es in Frankreich
mit Beaujolais?
Also ich habe gesagt, das ist ein Beaujolais. Und er sagte dann, ja, und weiter? Und dann sagte er, nee, weiter kann ich nichts sagen. Da ich gesagt, das ist doch alles richtig bei der Antwort. Ich habe dann halt einfach noch gesagt, wenn es schon Beaujolais ist, kann ich ja noch eine Karte ziehen und habe dann Moulin Avant hingeschrieben.
Das war schön. Moulin
Avant. Oh, wow. Das war ein Zufall, aber gut. So habe ich mich an diese Sachen vielleicht geschmacklich rangetastet. Für mich war Sensorik immer unheimlich wichtig. Ich habe mir über die Sensorik im Prinzip alles beibringen können. Hm. Und deswegen war auch immer mein Tipp, wenn jemand Weinwissen aufbauen will, immer das Glas dabei haben, wenn man ein Buch liest, immer mit dem Wein zu dem Kapitel, wo man gerade drin ist.
Herrlich.
Das vertieft. Das macht Spaß und gibt ein bisschen Inspiration. Aber das waren so diese allerersten Schritte in der Weinwelt, eben dieser Zufall im Restaurant über den Ferienjob, dann später meine Ausbildung in Bad Brückenau, wo ich bei Mövenpick meinen späteren Hoteldirektor kennengelernt habe, weil der hat mich ins Kreuzverhör genommen, woher ich das alles weiß, was ich da erzählt habe am Tisch. Da war ich dann schon im zweiten Jahr bei Mövenpick wieder im Ferienjob und hat er gemeint, ja, Mövenpick-Seminar. Und dann habe ich gesagt, nee, Mövenpick-Seminare, gar nicht. Ich habe doch gar keins mitgemacht. Ja, wie, woher wissen Sie das alles? Ich interessiere mich halt für das Thema und ich lerne da. Ja, wo haben Sie denn die Lehre gemacht? Und sage ich, ich parke hier, ich suche noch eine Lehrstelle. Ich habe keine Lehrstelle bekommen. Und dann hat er mir sein Kärtchen gegeben und gesagt, hier, Dorinco Hotel Bad Brückenau, Sie können anfangen. Das war im November und am 15. Dezember hatte ich meinen ersten Tag.
Toll.
Und er hat mich dann auch auf diesen ersten Wettbewerb geschickt damals, weil da weiß ich noch, dass er sagte, ja, Sie haben ja großes Weinwissen, weil ich natürlich alle meine Monatsberichte, die wir abgeben wussten, die ersten habe ich alle zum Thema Wein gemacht. Und da habe ich gesagt, die Welt der Hotellerie besteht nicht nur aus Wein. Also, da gibt es auch andere Sachen. Und nachdem mich das Thema nie so locker gelassen hat, nie losgelassen hat, hat er mich dann eben für den Wettbewerb angemeldet von der Sopexa für den besten Sommelier Deutschlands. Und da war die Vorrunde, das ging theoretischer Fragebogen, man musste eine Weinkarte entwerfen, ein paar Sachen beantworten, das habe ich eingeschickt und wurde eingeladen ins Finale nach Köln. Das war dann 86 in Köln, in der Conti war das damals, dieses große Hochhaus in Köln, beeindruckendes Hotel. Und das waren drei wunderbare Tage, das war fantastisches Essen, das war ein toller Wettbewerb, das waren gute Weine, das hat Spaß gemacht, unheimlich nette Kollegen. Ich war ja Azubi, das andere waren alles ausgewachsene Sommeliers und Sommelieren. Also,
verrückt.
Aber trotzdem in dem Kreis aufgenommen, was sehr schön war und was Spaß gemacht hat. Und dann habe ich mir überlegt, du musst ja nur ein bisschen was lernen und schon kannst du das alles genießen. Mhm. Und so kam das Ganze. Und wenn man in Bad Brückenau, dem Staatsbad am Ende der Welt, 15 Kilometer entfernt, war die Zonengrenze, also da war die Mauer sozusagen, oder der Stacheldraht, und da ging es nicht weiter. Und das war schon eine ruhige Landschaft, also da war wenig los, da hatte man viel Zeit zum Lernen. Die Zeit habe ich dann einfach damals genutzt, weil es unheimlich viel Spaß gemacht hat und mir dann ganz neue Möglichkeiten eröffnet hat. Und so habe ich mir dann mein Weinwissen aufgebaut, natürlich viel mit Bücher lesen, Weine probieren, was geklappt hat, und dann auch angefangen, in die Weinbaugebiete zu reisen.
Ich finde den Punkt sehr wichtig, man probiert und liest ganz selten zusammen, entweder das eine oder das andere. Und den Hinweis, wenn man ein Buch hat, einfach den Wein dazu zu probieren, das verinnerlicht auf eine ganz eigene Weise und das sollte man viel, viel öfters machen. Weißt du noch, welche Bücher du damals hattest? Weil Wikipedia gab es ja noch nicht, Google
gab es noch nicht.
Es gab gar nichts.
Deswegen dieser ist das theoretische ja so Fragebogen.
Du konntest ja die Bücher ja noch nicht mal bestellen, also dass du irgendwie ein Amazon hattest und schauen könntest, was gibt es zum Wein, sondern wie kamst du an das Wissen?
Das war ganz schwierig.
In den 80ern.
Man hatte 6 Wochen Zeit, glaube ich, diesen Bogen abzugeben.
Ja.
Und Berufsschule war jede Woche einmal in Bad Kissingen, also mit dem Bus nach Bad Kissingen. Und nach der Berufsschule bin ich dann zu den Weinhändlern gegangen, die es in Bad Kissingen gab. Das waren, ich weiß nicht, 2, 3 Fachhändler. Und die habe ich dann mit Fragen gelöchert.
Wow.
Ich glaube, die haben heute noch ein Trauma. Wobei, die fanden das toll, dass ein junger Mensch kommt, sich dafür interessiert. Und ich habe gesagt, ich mache diesen Wettbewerb mit und ob sie mir da helfen könnten. Da gab es auch gute Tipps. Dann habe ich natürlich versucht, mich schlau zu machen. Wo gibt es ein deutsches Weininstitut? Wer macht die Werbung in Frankreich für Wein? Das war der Sopexa-Wettbewerb. Da war also Sopexa schon mal eine Anlaufstelle. Hm. Und bestimmte Fragen dann halt über Briefe. Ich habe unheimlich viele Briefe geschrieben. Ich hatte immer viel Korrespondenz. Und habe dann überall hin an Weingüter, an Institutionen, wo ich halt Adressen rausbekommen habe, einfach dann Briefe geschrieben, gefragt, ob die helfen können, ob sie Informationen haben. So habe ich mein Wissen aufgebaut. Dann habe ich mir damals gekauft, ich weiß noch, der kleine Johnson, dann von Duiker die Weine Frankreichs. Mhm. Das waren so die ersten Bücher, die ich gekauft habe. Die waren teuer damals. Ich war Azubi, ich habe fast nichts verdient.
Ja, und so ein Buch hat 50 Mark gekostet.
Es war irre.
Ja.
Es war irre, was die Bücher gekostet haben. Den Weinatlas gab es damals noch gar nicht. Es gab nur den großen Johnson, den kleinen Johnson. Dann von Michael Broadbent gab es ein Buch, Weine kennen, prüfen und genießen. Das hatte ich aber nicht auf dem Schirm. Das habe ich dann über eine Kollegin empfohlen bekommen in Köln. Ich sagte, mit dem habe ich mich vorbereitet. Dann habe ich mir das Buch besorgt. Das war alles richtig. Das ganze Trinkgeld ging im Prinzip in Weinbücher rein. Dann, wenn es ganz knapp wurde, habe ich ihm zu Hause angerufen und gesagt, könnt ihr ein bisschen Geld schicken? Mama schickt ein bisschen Geld. Ich muss lernen. Ich muss da weiterkommen. Und habe dann eben dann ab und zu auch ein bisschen Geld bekommen, um dann wieder Bücher zu kaufen. Ich habe mir halt auf dem Wunschzettel zu Weihnachten stand nur noch Weinbücher drauf.
Herrlich.
Ja, und das war einfach dieses sich selber das Wissen zu erarbeiten. Es gab keine Sommelier-Schule in Deutschland. Es gab, Sommeliers waren eine ganz rare Spezies. Es gab einige berühmte Häuser. So der Jean-Jacques Marcel aus dem Königshof war zum Beispiel in dem Wettbewerb dabei. Dann der
Schweizer Stuben,
Petrus Santos war nicht Petrus im Wettbewerb. Santos.
Ach so, im Wettbewerb. Ich dachte allgemein, überhaupt Wettbewerb. In Deutschland.
Das gab ja in Deutschland, Petrus Santos, gab es natürlich Schweizer Stuben, klar, aber da war nicht diesem Wettbewerb. Ja. Auch die Paula Bosch, die war vorher in Wettbewerben dabei, aber nicht mehr als ich angefangen habe, aber das war damals der Jean-Jacques Marcel, dann war dabei der Joel Payne, der in Gala in Aachen gearbeitet hat damals, der war im Wettbewerb mit drin. Der Philipp Schneider, der dann später im Weinhandel gelandet ist. Also das waren die ganzen großen Leute, die ich noch nicht mal als große Vorbilder kannte, weil ich zu wenig in der Branche drin war. Ich habe keine Fachzeitschriften gelesen davor. Ich war ja ganz junger Azubi. Also ich bin da erst langsam reingewachsen in diese Welt und habe dann diese Menschen gleich kennenlernen dürfen und da Kontakte aufbauen können, die einfach Spaß gemacht haben. Und diesen Menschen bin ich heute noch dankbar, dass die mich damals so ein bisschen unter die Fittiche genommen haben und dann unterstützt haben und gemerkt haben, das ist nicht der kleine Azubi, wo der Restaurantleiter den Bogen ausgefüllt hat und jetzt rasselt er durch. In Köln habe ich dann den 8. Platz gemacht. Und mit dem 8. Platz in Köln gab es den Sonderpreis der Jury, weil noch nie ein Azubi den Wettbewerb mitgemacht hat und noch dazu im Finale gelandet ist. Und der Sonderpreis der Jury war eine Aubryon-Probe im Parkhotel Bremen von der Bremer Probenrunde.
Ist das verrückt.
Und damit kam ich nach Bremen.
Wow.
Wurde dann später nochmal eingeladen zu einer weiteren Verkostung mit Château Dicam und großen Sautern. Und ich weiß noch, nach dieser zweiten Probe, da bat mich Wilhelm Wehrmann nach dem Abendessen, ob ich mit ihm noch einen Kaffee und Digestif trinken würde im Büro. Das sage ich ja gerne. Und dann haben wir uns da ins Büro gesetzt bei ihm und haben uns unterhalten. Fragte irgendwann, sprechen Sie denn Fremdsprachen? Ich habe so meine Standardantwort, Französisch, Englisch, ein bisschen Italienisch und Latein, das habe ich verlernt, weil der Papst nie in Bad Brückenau ins Restaurant gekommen ist. Das war immer so der Gag. Und dann spricht er auch Französisch weiter. Und dann haben wir uns da sicher 1,5-2 Stunden unterhalten. alles in französischer Sprache und am Ende sagte er, und wenn Sie mit der Lehre fertig sind, können Sie ja anfangen als Chef Sommelier.
Ist ja
wahr. Ich sagte, das geht mir aber alles zu schnell. Sie wissen doch gar nicht, ob ich die Lehre überhaupt bestehe, ob ich die Abschlussprüfung bestehe. Ach, wenn nicht, meinte er, dann warten wir noch ein halbes Jahr auf Sie. Er sagt, okay, scheint das ja richtig ernst zu meinen. Mhm. Und hat dann später noch mal einen Besuch in Bremen, wo ich mir nochmal alles angeschaut habe und dann auch gesagt habe, ich würde gerne ein Praktikum machen vorher, dass ich überhaupt das Handwerkszeugs mitbekomme. War dann 2 Monate in 4 Jahreszeiten in Hamburg beim Weinkellner vom Grill, dem Herrn Lehmkuhl, und habe dann dort 2 Monate lang eben im Grill den Weinservice gemacht und bin dann ins Parkhotel Bremen zurück und habe als Chef Sommelier im Parkhotel Bremen angefangen.
Wow. Und war es zu früh, also direkt nach der Ausbildung eine Chef-Sommelier-Position zu, oder du weißt es natürlich nicht, aber also warst du überfordert in der ja, ersten
also
Zeit?
Überfordert nicht, weil es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Mhm. Wilhelm Wehrmann, der Direktor vom Parkhotel, der stand auch wirklich hinter der ganzen Sache. Das war richtig gut. Der Henry Precht, der Restaurantdirektor, der Maître d'Hôtel, das war jemand, der mir auch sehr viel beigebracht hat. Auch gerade im Umgang mit dem Gast, in einem Fünf-Sterne-Haus, mit allem drum und dran, der auch immer vorher die Weinempfehlung gemacht hat. Das war eben die große Institution in Bremen. Und jetzt kam ich als Sommelier und ich weiß noch, ich bin einmal zu ihm hingegangen und sagte, Herr Precht, können Sie mich auch mal die Weinempfehlungen machen lassen bei den Gästen, die sonst immer von Ihnen beraten werden? Hm. Also, ja klar, kein Problem. Weil ich habe da immer bei allen Gästen natürlich gearbeitet, klar, aber die traditionellen Bremer, die haben bei Sir Henry, so mit Spitznamen hieß, nach einem Weintipp gefragt.
Ja.
Und das fand ich blöd, weil ich kam ja nicht an die Gäste ran. Und als die mich dann fragten, weil notgedrungen, weil Sir Henry kam nicht an den Tisch, weil ich ihn gebeten hatte, dass ich die Gäste mal bedienen darf. Und ich habe denen die Karte gebracht. Und als er irgendwann nicht auftauchte, haben sie dann bei mir bestellt. Was würden Sie denn empfehlen? Natürlich habe ich genau dasselbe empfohlen, was auch Henry Precht empfohlen hätte. Und danach hieß es in Bremen, ach, der junge Mann kennt sich ja ganz gut aus. Weil da war man dann sicher, der zieht uns nicht über den Tisch, der macht das vernünftig. Und so bin ich dann in Bremen in den Weinservice reingewachsen.
Aber du hattest eigentlich nie deine kindliche Phase, also wo man sagt, man lernt wirklich von anderen, man ist mehr oder weniger Kommi irgendwo, sondern bist ja gleich in eine Abteilerleitungsposition gerutscht.
Ich bin in Bremen, habe ich angefangen 1988. Hm. Ich kann gerade überlegen, passt das ja? Sommer 88 war das, genau. Sommer 88 habe ich in Bremen angefangen. Und das war natürlich eine ganz neue Welt. Die Sommelier-Position dort war auch dem Maître d'Hôtel untergeordnet. Ich war im Prinzip Oberkellner-Niveau, so wie das eingeordnet wurde. Hat ja auch alles gepasst. Aber damit konnte ich meine Schritte gehen und habe dann im Parkhotel Bremen auch weitergemacht, weil ich wollte ja nach Lausanne auf die Hotelfachschule, hatte mich dort auch angemeldet. Und irgendwann, nach so 2,5 Jahren als, 2 Jahre als Sommelier, 3 Jahre wollte ich eigentlich bleiben, um dann nach Lausanne zu gehen. Da kam dann der Herr Wehrmann und hat gemeint, Herr Telmonigo, wollen Sie das wirklich machen mit Lausanne? Sie könnten doch nach Heidelberg gehen, das wäre doch viel besser. Und hat mir dann die Vorzüge von Heidelberg geschildert und das fand ich durchaus logisch, was er mir erklärt hat. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, warum nicht Heidelberg? Dann habe ich erstmal noch eine Position angenommen. Ich war dann der Assistent des F&B-Direktors und habe den neuen F&B-Direktor sozusagen begleitet in seiner Einarbeitungsphase, seinem ersten halben, dreiviertel Jahr, wo er da war, und immer noch den Weinkeller mit betreut. Und dann kam der Punkt, wo Herr Wehrmann sagte, wollen Sie überhaupt nach Heidelberg? Wenn Sie wollen, könnten Sie Betriebsleiter der Meierei im Bürgerpark werden. Da lernen Sie alles praktisch, was Sie auf der Schule lernen.
So jungen Jahren.
Und dann habe ich gesagt, okay, das würde mich reizen.
Ja.
Und das war auch attraktiv. Es gab dann auch eine Prämie, wenn ich einen bestimmten Gewinn erreichen würde, wo man mir später sagte, die Meierei und Gewinn, das gab es ja noch gar nicht, aber der Gewinn würde übertroffen, der ausgeschrieben war. Also es hat geklappt.
Oh, wow.
Es gab sogar einen Bonus. Es hat richtig Spaß gemacht, weil ich übers Praktische einfach lernen konnte. Und das ist eine Sache, das ist in der heutigen Welt natürlich ganz anders, weil heute Ausbildung in der Schule, dann die Fachschule, die Fachseminare, da ist deutlich theoretischer. Ich habe es halt wirklich in der Praxis gelernt. Und dann der Vorteil, Guy Bonfoy war Berater vom Parkhotel in Bremen.
Ja.
Und Guy Bonfoy hat mich dann weintechnisch auch unter seine Fittiche genommen. Ist auch jemand, dem ich sehr, sehr dankbar bin. Weil da durfte ich auch unheimlich viel lernen. Und der hat auch immer wieder, wenn er Reisen hatte, die interessant waren, hat er immer William Wehrmann vorgeschlagen, der Marcos del Monego könnte doch da mit. Wir haben dieses und jedes Thema, wir fahren doch da und da hin. Und das war echt, das war richtig gut. Also es war eine Zeit, die mich sehr gefordert, aber auch sehr, sehr gefördert hat.
War er dein Vorbild oder hattest du ein Vorbild? Hattest du einen Mentor seit deiner Ausbildung, seitdem das Weinthema für dich...
Also ich sag mal, als das Weinthema kam, war Guy Bonfoy sicherlich ein richtiger Mentor. Hm. Weil er hatte ein enormes, hat immer noch ein enormes Wissen. War einfach das, was er mit Wein geschafft hat, die Analyse der Weine, die Aromenanalysen, alles drum und dran. Das habe ich alles von ihm mitgenommen. Das habe ich von ihm gelernt. Und das war schon eine wichtige Person in meinem Leben.
Hm. Zurückgedreht, ist es mehr Fluch oder ist es mehr Segen, dann diesen großen Erfolg zu haben, Sommelier-Weltmeister zu sein? Weil du warst ja dann mehr oder weniger eigentlich richtig frei tätig, nur 10 Jahre, wenn man es so grob runterrechnet, also von 88 bis 98.
Ja, aber es war ja so, dass ich den Wein nie verlassen habe, egal was ich in der Hotellerie gemacht habe. Ich hatte immer den Weinbezug. Das war mir immer unheimlich wichtig. Und die Sommelier-Weltmeisterschaft war natürlich dann schon ein richtiger Einschnitt. Aber auch da, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich den ersten Platz mache. Ich war 3 Jahre
vorher. Gab es ja vorher auch noch nicht. Du bist der erste Deutsche, der es jemals geschafft hat.
3 Jahre vorher war ich in Japan auf dem 4. Platz gelandet. Und dann die Chance zu haben, nochmal anzutreten, das fand ich toll. Aber ich wusste ja, was mich erwartet. Und ich hatte damals ein Projekt mit einem Hotel an der Mosel. Das war eine ganz andere Zeit. Und natürlich hat es mich trotzdem gepackt. Ich bin dann schon so aufgestellt, dass ich auch erfolgreich sein möchte. Also für mich selber. Weil in einem Wettbewerb, da kann man den letzten Platz machen. Wenn man weiß, man hat alles gegeben, was man kann, dann ist auch der letzte Platz absolut okay, weil die anderen einfach besser waren. Aber nachher da drin zu stehen im Wettbewerb und sich zu sagen, hätte ich da noch einen Tag mehr gelernt, hätte ich es schaffen können, das ist ärgerlich, das machst du nicht. Und deswegen, das war dann die Motivation, mich da richtig in dieses Thema einzuarbeiten. Und danach war die Welt eigentlich immer noch dieselbe. Und ich hoffe auch, dass ich mich nicht verändert habe, sondern dass ich immer noch der geblieben bin, der ich war. Das war mir immer wichtig.
Ich hätte nur gedacht, dass man sein Leben nicht so frei geistig gestalten kann, wie man es sonst vielleicht hätte, wenn man den Titel nicht hätte. Also jeder hat ja dann eine Erwartung, du bist gebrandet, du hast ja...
Ja gut, aber erstens mal, als ich damals Sommelier-Weltmeister wurde, da gab es Leute, die in Deutschland nicht wussten, was ist ein Sommelier. Es gab Menschen, die mich auf Veranstaltungen gefragt haben, wie viel muss man denn da trinken, dass man das wird? Also 98, selbst die Spitzenpolitiker wussten nicht, was das ist. Irgendwann hat mich ein Sommelier-Kollege gefragt, ob ich schon beim Bundespräsidenten oder beim Kanzler gewesen wäre. Dann sage ich, warum denn? Naja, in Frankreich gibt es einen Empfang in Paris für den Kandidaten, der die Weltmeisterschaft gewinnt. Der ist ja ein Vorbild für das ganze Land. Dann sage ich, ich muss den Politikern erstmal erklären, was ein Sommelier ist. Und der Bernd Glauben, der hat damals schon zu mir gesagt, hör zu, du hast jetzt eine Riesenchance, eine Lanze für diesen Beruf zu brechen. Weil damit ist jetzt Aufmerksamkeit auf diesen Beruf gelenkt und das kann der Branche wirklich nützen. Also der hat das sehr frühzeitig erkannt, dass dadurch neue Dinge in Bewegung kommen. Dann wurde ja danach die Hotelfachschule in Heidelberg eingebunden, um einen Sommelier-Kurs anzubieten. Dann kam die IHK mit den Sommelier-Programmen. Das hat ja damals alles erst so langsam begonnen.
Und diese Vorreiterrolle hast du auch, zumindest meines Ermessens, wahnsinnig gut angenommen und eben weitergeführt. Du hast so viele Sachen neu definiert. Du warst vor allen Dingen, das finde ich ganz großartig, immer nahbar. Du hattest niemals irgendwie auch nur annähernd auf eine distanzierte Ausstrahlung und man hat sich getraut, dich auch was zu fragen oder man hat
Kann man jederzeit, ja,
wenn du auch lächelst und diese, das ist so einzigartig, großartig und macht dich so sympathisch und so persönlich. Und ich glaube, das ist auch eine Größe, die man dann herausarbeiten oder die man irgendwie innehaben muss.
Ich wollte einfach nicht, dass mich ein Titel komplett verändert. Natürlich gibt es Veränderungen. Natürlich habe ich mich weiterentwickelt. Natürlich habe ich viel gelernt und auch Lehrgeld bezahlt. All das kommt im Leben zusammen, das ist ganz klar. Aber für mich war immer wichtig, das größte Wissen der Welt nützt nicht, wenn es nicht geteilt wird. Mhm. Nur wenn ich Wissen teile, habe ich die Möglichkeit, dieses Wissen lebendig zu halten, weiterzugeben. Und dann hat dieses Wissen einen Zweck. In dem Moment, wo ich irgendwo auf einer hohen Säule oder einem Podest stehe und keiner sich rantraut und keine Kommunikation stattfindet, dann passiert ja nichts. Und dann ist das ganze Wissen tot. Dann ist das alles, was ich erarbeitet habe, eigentlich nutzlos. Und es muss ja einen Zweck haben. Und deswegen war für mich immer wichtig, zu unterstützen, Wissen weiterzugeben, eben nahbar zu sein. Das ist genauso wie, wenn es mir gut geht, soll es auch anderen gut gehen. Das heißt, immer wieder Charity-Projekte zu machen, um mit dem, was ich jetzt mitbekommen habe auf meinem Lebensweg, auch anderen irgendwo helfen zu können.
Aber auch auf der anderen Seite finde ich zu differenzieren oder differenzieren zu können, wann man gutmütig ist oder wann es mehr oder weniger ausgekostet wird. Denn ich glaube, es gibt nicht wenige, die zu dir gesagt haben, du komm mal zu uns, guck mal über den Weinkeller, schau mal, was die einzelnen Sachen kosten, kannst du mich auch ein bisschen beraten, was ich noch kaufen soll und so weiter. Und da nicht in diese Spirale reinzukommen, dass man irgendwo als Schaustück einer Tafel hergenommen wird oder eben gratis Beratungsleistungs, was du dir selber auch erarbeitet hast, hart und teuer erarbeitet hast mit deinem Lehrgeld, dass das auch umgesetzt wird.
Auch da gab es Erfahrungen, das ist ganz klar, weil in der Zeit, wo ich amtierender Sommelier-Weltmeister war in den 2 Jahren, habe ich extrem viel Anfragen für Charity-Weinproben und so weiter bekommen, habe das auch gemacht, bis ich irgendwann auch mal gemerkt habe, ich mache jetzt eine Weinprobe und dann wird ein Scheck überreicht für 500 Mark. Mein Aufwand dahin zu kommen, das zu machen, das zu organisieren, ist eigentlich mehr wert als die 500 Mark und da ist meine Zeit noch gar nicht eingerechnet. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn dann diese aktive Phase vorbei ist, dann werden Projekte sehr viel selektiver angegangen, weil das ist genau dieses Thema des Ausgenutztwerdens, was eben sehr schnell passieren kann. Ich bin auch jemand, der sehr begeisterungsfähig ist für Ideen, die mir gefallen. Und da habe ich dann auch ganz klar gesagt, jetzt gibt es ein Limit, eine Anzahl an Tagen, die ich dafür zur Verfügung stelle. Und wenn ein bestimmter Mindestwert nicht erarbeitet wird, sodass eine entsprechende Mindestspende zusammenkommt, von der ich auch nichts habe, das ist ja egal. Aber wenn das nicht passiert, dann mache ich es nicht. Weil da haben manche Leute gesagt, naja, über eine Spende kriegen wir den ja günstiger, als wir dem ein Tageshonorar bezahlen. Und das ist nach wie vor die Maxime, wenn irgendwo etwas angefragt wird im Bereich für eine Charity, dann muss am Schluss ein definierter Wert rauskommen. Ansonsten spende ich das Geld lieber selber. Mhm.
Und wenn man davon nicht leben kann, hat man ja auch keine Chancen, keine Zeit, sich weiterzubilden, weiterzuentwickeln. Es ist ja mehr oder weniger nicht nur ein Selbstschutz, sondern auch ein Branchenschutz, den man dort hat. Und das fand ich in den Zeiten, als du mit Christina, als ihr eure erste Firma zusammen gegründet habt, sehr, sehr gut, weil ihr damit,
ganz, ganz frühen Zeit, genau.
Weil ihr auch ganz klar Werte gesetzt habt und gesagt habt, es gibt so viele, die es billiger machen. Jemand macht es immer billiger. Aber wir stehen für Qualität. Aber
und diese Qualität Sache kam auch aus der Überlegung heraus, weil man einfach gemerkt hat, man muss irgendwas tun, um eine Sache auf den richtigen Weg zu bringen, um sich selber auch schützen zu können und um Synergien zu nutzen unter Kollegen. Und das war damals die erste Geschichte.
Hm, großartig. Hm? Weil du sagst, Wissen soll man teilen. Findest du einen Sommelier, der erfolgreich in seinem Berufsleben steht, sollte publizieren, ähnlich wie es zum Beispiel Ärzte tun, die ja in verschiedenen Fachmagazinen, um eine gewisse Anerkennung zu haben, automatisch publizieren, damit auch Punkte sammeln oder Anerkennung sammeln? Oder ist das nicht unbedingt vonnöten. Du hast auch viele, du schreibst viel, du hast Bücher veröffentlicht. Ein Zombie weiß ja so viel, kriegt so viele Informationen von allen Seiten, interessiert sich in einer ganz anderen Intensität und Tiefsinnigkeit für das Thema. Das nur für sich zu behalten oder nur an einem Abend, an einem Tisch zu publizieren, ist eigentlich schade, oder?
Das kommt immer auf den Charakter der jeweiligen Person drauf an, auf das Naturell. Es gibt Menschen, die können wunderbar erzählen und die kriegen keinen Satz richtig formuliert. Und es gibt Menschen, die können ganz toll schreiben, aber wenn die öffentlich reden müssen, haben sie ein Problem. Also ich glaube, jeder muss das für sich selber entscheiden, wie er sein Wissen weitergeben will. Mhm. Und wenn dann, wenn das Wissen weitergegeben wird, selbst im kleinen Kreis, auch das ist eine Weitergabe. Und wenn das jeden Tag gemacht wird, dann multipliziert sich das. Auch damit kommt Wissen in die Welt. Deswegen, für mich war die Kommunikation immer wichtig, egal auf welchem Weg, ob das jetzt am Gast war, bei Abendveranstaltungen mit den Kunden oder auf Vorträgen oder letztendlich dann auch in Artikeln oder in Büchern. Und heute, wenn ich Weine verkoste, dann publiziere ich auf tastingbook.com, wo ich eben Inhalt kostenfrei zur Verfügung stellen kann, wo ich die Notizen von den Weinen, die mir auffallen, die ich positiv finde, da wunderbar veröffentlichen kann, ohne da einen riesen Aufbau dahinter haben zu müssen. Und ich kann diese Dinge kommunizieren. Irgendwann kam auch das Thema, du musst unbedingt was in den sozialen Medien machen. Dann habe ich angefangen mit Instagram, das macht auch sehr viel Spaß. Ich bin jetzt nicht der Blogger-Typ, der den ganzen Tag mit dem Handy Beiträge in die Welt sendet. Aber auch das ist eine Möglichkeit, Menschen zu erreichen, zu kommunizieren. Genauso wie gedruckte Medien. Und es gibt ja immer noch ein paar Projekte, wo ich dann drin bin für Zeitungen oder für Zeitschriften, wo ich temporär Berichte mache oder regelmäßige Kolumnen habe, die dann in regelmäßigen Abständen erscheinen. Ich finde, das macht Spaß und das ist eine Möglichkeit, eben auch Wissen zu vermitteln und Informationen weiterzugeben.
Ich finde, gerade mit deinem Insta-Format bist du dir selber unfassbar treu. Es ist so ganz viel Markus, also man erkennt es so und es hat so eine Seriosität, so eine Ernsthaftigkeit, so wahnsinnig viel Informationsgehalt und so eine wunderbare Ruhe, die du eben auch hast. Also jeder von uns sucht ja eigentlich immer nach den ganz, ganz besonderen Weinen. Und ich finde zum Beispiel der Brei der Alte aus dem Hause Livon aus Friuli Venezia Giulia ist genau so ein Wein. Zuallererst reden wir beim Wein ja über die Herkunft. Und hier Friau Julius Venetien und um explizit zu werden, das Collio. Hat sicher der ein oder andere von euch schon mal gehört, denn hier tummeln sich einige sehr berühmte Produzenten. Und einer derer ist Livon. Doch was ist das eigentlich, dieses Collio? Für viele ist das wilde Herz des Friau. Oder besser gesagt ist Collio das raue Juwel an der Grenze zwischen Italien und Slowenien. Und definitiv kein Ort für weichgespülte Träumer. Denn hier, wo sanfte Hügel genauso ihre Spuren tragen wie die Hände der Winzer, erzählt jeder einzelne Weinstock eine Geschichte von Ursprünglichkeit und Widerstand. Collio ist wild. Richtig wild. Roh, kompromisslos. Eine Region, die sich irgendwie nicht verbiegt, sondern ihre Natur mit unbändiger Kraft auslebt. Zwischen der Adria und den Alpen ist das Collio-Terroir. Und wie schon gesagt, Collio ist definitiv keine Idylle, es ist eine Landschaft voller Kontraste. Denn hier trifft die Kühle der julischen Alpen auf die warmen Gegebenheiten der Adria. Und genau dieser ewige Schlagabtausch zwischen kalten Nächten und sonnigen Tagen formt Trauben. Und die sind anders, die sind intensiv, die sind charakterstark, die sind voller Leben. Dieses Klima macht keine halben Sachen, denn es zwingt die Reben dazu, sich zu behaupten. Und das bei diesen Böden. Die Einheimischen nennen sie Ponca. Und es ist eine Mischung aus Mergel und Sandstein, die bei Regen richtig schlammig werden und wenn die Sonne draufballert, richtig wie Stein zerbröseln. Diese alten fossilen Böden sind das Rückgrat letztlich der Collio-Weine. Sie geben den Trauben diese fast morbide Salzigkeit, diese Mineralität, diese Struktur und diese Charakterfestigkeit. Wie eben der Brei der Alte von Livon.
Davon ein Glas ist ein Gespräch wie mit einem alten Freund, der nichts beschönigt. Ein Wein, der kraftvoll, der mineralisch, der lebendig ist, der nicht gefallen will, sondern einfach faszinieren. Es ist ein Wein, der Ecken und Kanten hat, der eine Geschichte erzählt. Nicht nur von den steinigen Böden, von den harten Winden, von der zähen Arbeit der Winzer, einfach von sich selbst. Und so wie dieses Land geprägt von seiner Wildheit und Schönheit, voller Stolz und Hingabe ist, präsentiert sich dieser Wein. Roh, ungezähmt und definitiv echt. Doch wer ist eigentlich der Macher dieses Charakterweins? Die Geschichte von Livon beginnt wie so oft mit einer Vision. Der Vision von Dorino Livon. Ein Mann, der das Potenzial der Region Friaul-Julisch-Venetien bereits in den 1960er Jahren erkannte. Mit nichts als unerschütterlichen Glauben und harter Arbeit legte Dorino den Grundstein für ein Familienunternehmen, das heute eines der renommiertesten Weingüter Italiens darstellt. Während viele Weingüter der Region auf altbewährte Methoden setzten, wagte es die Familie Livon, Grenzen zu überschreiten. Eine besonders bewegende Anekdote erzählt von Dorinos Entscheidung, den Fokus auf außergewöhnliche Cuvées zu legen. In einer Zeit, in der sortenreine Weine das Maß aller Dinge waren, erkannte Dorino das Potenzial einer Assemblage, die die Stärken mehrerer Rebsorten vereint und gleichzeitig den Charakter des einzigartigen Terroirs bewahrt. Diese Entscheidung legte den Grundstein für den Brei der Alte, der heute durchaus als eine Hommage an Friaul-Julisch-Venetien gilt. Und die Genialität beginnt bei der Auswahl der Rebsorten. Wir haben Chardonnay, wir haben Sauvignon Blanc, wir haben Picolit und wir haben Moscato Giallo. Jede einzelne dieser Sorten bringt eine ganz eigene Persönlichkeit in die Cuvée ein und doch verschmelzen sie zu einer harmonischen Einheit, die den Charakter der Region auf unvergleichliche Weise widerspiegelt. Die Trauben stammen, wie bereits erwähnt, von mineralischen Schwemmlandböden, die dem Wein nicht nur Tiefe, nicht nur Geschmack, nicht nur Festigkeit, sondern auch eine unverwechselbare Mineralität und Finesse verleihen. Temperaturkontrollierte Gärung und der Ausbau in französischen Barriques verleihen dem Wein seine cremige Textur und diese subtile Note, die so ein wenig an Vanille, an Kräuter, an Gewürze, an Röstaromen erinnert und das Ganze so wunderbar auskleidet und vor allen Dingen über die Reife ganz wunderbar fundamentiert. In der Nase? Ich finde das herrlich, wenn man an diesem Barrique d'Alte riecht. Es wirkt irgendwie nicht plakativ, es wirkt nicht einseitig. Man riecht den Pfirsich, man riecht die Birnen, man riecht die Zitrusfrüchte. Man hat aber auch so ein wenig Honig, man hat Kräuter, man hat florale Noten. Das Ganze wirkt unglaublich facettenreich und macht richtig neugierig. Am Gaumen? Eigentlich das, was man erwartet, Vollmundigkeit. Also gerade wenn man diese gelbfruchtige Aromatik hat, dann möchte man was Geschmackvolles und genau das bekommt man gespiegelt. Und man spürt die Struktur. Ja, ich weiß, jeder redet von Struktur, aber hier spürt man's. Man spürt die Textur am Gaumen, die Festigkeit und die Präzision. Nicht nur im Aromenbild, sondern in der Gesamtausstrahlung des Weins. Großartig. Man hat bei diesem Wein, finde ich zumindest richtig, das Gefühl, als würde er eine Geschichte erzählen. Ein spätsommerlicher Abend im Friaul. Das Bild hat man, wenn man den Wein probiert. Und für die Familie Livon ist das keine Szene. Es ist pure Philosophie. Ihr Ziel ist es, Weine zu schaffen, die Momente wie diesen unvergesslich machen. Und dieser Brei der Alte ist nicht nur ein Wein, sondern ein Erlebnis, ein Dialog zwischen Mensch und Natur. Ein Ausdruck von Leidenschaft und Hingabe. Ein moderner Klassiker. Ich glaube, besser kann man den Wein nicht beschreiben. Es ist ein Wein für die besonderen Momente, für Menschen, die die Kunst des Weines zu schätzen wissen. Danke für dieses Kunstwerk. Und noch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Consilio Vini.
Was ich toll finde, was kaum, glaube ich, Präsenz in Deutschland hat, ist Tastingbook.com.
Ja, Tastingbook.com, das ist eine Idee. Da war ich relativ früh an Bord. Ich war, glaube ich, das 15. Mitglied.
Meine ich auch, als publiziert wurde, dass du relativ...
Ganz ja, früh, ja, ja. Aber habe dann wenig dort veröffentlicht, weil ich kurz nach dem Tastingbook an den Start gegangen ist, dann als Mitglied eingestiegen bin. Dann Tasted kam dieses Projekt und damit musste ich meine Verkostungsnotizen über Tasted publizieren. Ach. Das habe ich ja 4 Jahre lang gemacht und habe mich dann aber entschieden, das nicht mehr weiter zu tun, sondern eben jetzt wirklich auf Tastingbook zu gehen. Und Pekka Nuicki, der Tastingbook erfunden hat, mit dem habe ich dann gesprochen und gesagt, hör zu, ich würde das gerne machen, ich habe in der Vergangenheit wenig getan, das hat sich auch alles gut entwickelt bei dir, aber was hältst du davon? Ich würde gerne da dann entsprechend auch publizieren. Ist es nach wie vor so, dass man sich da kostenlos Content runterholen kann und so. Und das hat er bis zur Corona Zeit bis zur Pandemie hat er das alles kostenlos angeboten, was für mich ein unheimlich schlagkräftiges Argument war, weil ich gesagt habe, die Leute bekommen Informationen geliefert und müssen da nicht irgendwelche monatliche Gebühren bezahlen und so weiter und so fort. Und dann hat er aber angefangen, während Covid, weil da einfach das Thema Kosten dann natürlich mit reinspielte, andere Dinge nicht mehr so gingen, wie sie hätten gehen sollen. Dann wurde so ein Beitrag eingeführt, der ist nicht sehr hoch. Dafür bin ich dann so eine Art, habe ich so einen VIP-Zugang, ich kann Follower werden von Leuten und so weiter, bekomme alle Notizen. Und wenn ich eben keinen Beitrag bezahle, dann kriege ich nur einen Ausschnitt der Notizen, die zur Verfügung stehen, was auch fair ist. Also auch das ist schon mal eine Möglichkeit, zuerst zu informieren. Und wenn man dann sieht, Mensch, das nützt mir was, dann kann man immer noch überlegen, ob man keinen Beitrag bezahlt. Aber das war für mich eine Sache, wo ich gesagt habe, das ist schön, ich kann veröffentlichen. Und ich kann es in einem Rhythmus tun, der mir passt. Ich kann mal 3-4 Wochen nichts tun, dann kann ich 3 Tage nacheinander was veröffentlichen. Das kommt auch immer dann, wenn ich die Zeit habe, das dann entsprechend auch umzusetzen.
Und es ist ein globales Netzwerk. Und also man kriegt, Eindrücke aus Shanghai, aus Amerika, aus Italien. Genau. Und das finde ich so großartig. Ja. Findest du, dass man international unterschiedlich verkostet? Also dass Menschen aus Asien einen anderen Geschmack, eine andere Wahrnehmung haben als welche aus Amerika und welche aus Südost?
Wir werden alle geschmacklich, geruchlich anders erzogen. Jemand, der in Indien aufwächst, ist Schärfe ganz anders gewohnt als jemand aus Skandinavien. Und in Mitteleuropa reagieren wir auf Süße anders als jemand in Süditalien. Also wir haben unser Umfeld, was uns prägt, die kulinarischen Traditionen, die Natur, die sozusagen die Lebensmittel liefert, wenn man in diesem wirklichen regionalen Kontext bleibt, das, was einen am Anfang prägt. Und zum Beispiel in Japan, am Anfang, als ich in Japan unterwegs war, habe ich gemerkt, dass nicht immer alles leicht verständlich war für die Japaner, wenn ich einen Wein beschrieben habe. Also nicht, weil es an meinem Japanisch lag. Dass,
sprichst du Japanisch? Nein.
Nein. Also nein. Okay. Ich habe es mal angefangen und dann kam der 11. September und dann war ich 4 Jahre nicht mehr in Japan und dann habe ich es aber auch nicht wieder angefangen. Also am Anfang ging das, da konnte man so ein bisschen Touristenjapanisch durch Japan, also in Tokio konnte man sich zurechtfinden damit, aber mittlerweile, das ist alles verschütt, fange ich auch nicht mehr wieder an. Aber die Dolmetscher am Anfang, da habe ich dann irgendwann mal gesagt, sag dir mal, wenn du das übersetzt. Und da kam ich auf den Gedanken, eine Birne schmeckt in Japan anders als in Deutschland. Nashi hat eben einen ganz anderen Geschmack als eine Williamsbirne, wie wir sie hier kennen. Und damit fängt es schon an. Wir sprechen also über Birne und wir haben ein komplett unterschiedliches Bild. Also werden wir immer Dinge anders erklären, weil wir ja Verkostung beschreiben können über den Vergleich. Und nur über den Vergleich können wir das beschreiben. Wir sagen, das erinnert mich an dies, dies und jenes. Und wenn das nicht für alle identisch definiert ist, gewinnen wir einen unterschiedlichen Eindruck. Auch über Strukturen, über Dichte, über Mundgefühl und solche Sachen gibt es ganz unterschiedliche Traditionen in unterschiedlichen Kulturkreisen. Und deswegen ist die Weinsprache zwar international, wir können die Verkostungsnotizen von allen anderen lesen, aber wir werden sie wahrscheinlich immer ein bisschen unterschiedlich interpretieren. Und je mehr man sich dann mit den Verkostungen beschäftigt, desto mehr hat man die Möglichkeit, den Verkoster zu verstehen. Und je besser man den Verkoster versteht, desto besser kann man die Urteile nachvollziehen. Das beste Beispiel in meiner Anfangsphase, Rudi Knoll. Rudi Knoll war jemand, der Weinen hohe Bewertungen gab, die knackig frisch waren. Also Säure war für ihn ein echtes Thema. Damit stach er in seiner Zeit so ein bisschen heraus. Aber das war klar, wenn Rudi Knoll eine hohe Bewertung gibt, dann ist es ein eher säurebetonter Wein. Robert Parker, der ging in eine ganz andere Richtung. Da muss es opulent und kraftvoll sein. Da war die Säure eher hinderlich. Also das sind dann die Antipoden, kann man sagen, wo unterschiedlich interpretiert wurde. Aber wenn ich weiß, wie die arbeiten, wenn ich weiß, wie sie beschreiben, wie sie an die Themen rangehen, dann kann ich auch die Verkostungsergebnisse entsprechend interpretieren und kann meine Nutzen daraus ziehen.
Würden trotzdem beide einen guten Wein als gut, also als Grundgut empfinden? Oder gäbe es da auch Unterschiede? Also, dass man einen sauberen, gut gemachten Wein, gut produzierten Wein Einen, der eine gewisse Authentizität, der eine gewisse Tiefsinnigkeit dabei hat. Also kann man da die Ebene finden und der Rest ist dann mehr oder weniger Spielerei oder persönlicher Geschmack? Oder?
Also diese Ebene ist sicherlich vorhanden, weil Qualität, wenn man beispielsweise die Länge eines Weines anschaut, die Länge eines Weines können wir alle sehr parallel empfinden. Wie lange bleibt sowas am Gaumen? Jetzt haben wir alle unterschiedliche Empfindungsschwellen, aber immer noch mit diesen Empfindungsschwellen haben wir die Möglichkeit, einen Wein von der Länge her zu beschreiben. Das ist kein Problem. Und dann hat man die Möglichkeit, einen Konsens zu finden. Das ist ein Wein, der hat Länge, der hat eine gewisse Dichte, der hat eine gewisse Struktur. Wie ich nachher die Säure, die Tannine und die Aromastoffe interpretiere, das fließt dann am Schluss in die Beschreibung und die Note ein. Aber ein Wein, der von einem Robert Parker auf 100 Punkte gesetzt werden würde, würde von einem Verkoster wie Rudi Knoll, um bei dem Beispiel zu bleiben, wahrscheinlich nicht auf 12 Punkte gesetzt werden. Ein 20-Punkte-System, weil das waren ja auch noch unterschiedliche Punktesysteme damals. Weil das insgesamt ein sehr guter Wein ist, dann würde er auch einen sehr guten Eindruck vermitteln. Und dann in den Details, da kommen wahrscheinlich die Unterschiedlichkeiten zum Tragen.
Ist aber in vielen anderen Branchen ja nicht anders, bei Theaterkritikern, bei Literaturkritikern etc. Da ist es ja ähnlich, dass man sagt, es gibt natürlich gewisse Koryphäen, die immer zu Rate gezogen werden, wenn es eine Rezension für ein Buch geben sollte. Aber man sollte sich halt mit denen auch beschäftigen, warum die das so
genau
letztlich beurteilen oder eben ihre Meinung
darüber abgeben. Dann kommt ja immer noch das Persönliche dazu, weil ich sage immer, Objektivität ist wichtig. Und wenn wir professionell arbeiten, schaffen wir vielleicht 85% Objektivität. 15%
Subjektivität
sind immer noch Subjektivität. Das heißt, das wird aus einem großen Wein beim anderen Verkoster keinen kleinen Wein machen. Aber ob er dann in der absoluten Spitze landet oder eher nur im Oberfeld, das hängt dann vielleicht mit subjektiven Eindrücken zusammen. Subjektiver Interpretation.
Macht eine Beschreibung über die Aromen ohnehin Sinn, keinen Sinn, weil Aromen sich ja auch verändern. Sollte man nicht nur über die Gustatorik, über die Struktur des Weines gehen, wenn man ihn grundlegend beschreibt?
Also ganz offen gesagt, alle Parameter, die einen Wein ausmachen, geben wertvolle Informationen. Fangen wir mit der Farbe an. Ich habe zum Beispiel bei allen meinen Verkostungsnotizen immer das Farbspektrum.
Was kaum jemand macht. Also kaum jemand beschreibt wirklich über
Farbe. Ja. Weil über Farbe schreibt kaum jemand. Nur, wenn ich einen Wein habe, der violette Reflexe zeigt, dann heißt das, dass ein Rotwein der Jugendlichkeit hat. Genauso wie die grünen Reflexe bei einem Weißwein. Wenn ein Wein schon in ganz jungen Jahren goldfarben ist, dann gibt mir das die Information, dieser Weißwein hat eventuell einen oxidativen Ausbau erfahren, war vielleicht in Barrique eingelagert. Also ich habe einen anderen Weinstil. Das heißt schon, die Farbe kann mich in eine gewisse Richtung lenken, was ich von dem Wein erwarten kann. Und wenn die Farbe nicht kongruent ist mit dem, was hinten dran steht, im Duft und Geschmack, dann habe ich schon ein Problem. Und deswegen ist die Farbe extrem wichtig. Und die Farbe kann mir Informationen geben, wenn der wässrige Rand außen wirklich ganz klar wässrig ist, dann ist es sehr jung. Wenn er durchgefärbt ist, dann kommen wir in die Reifephase rein. Diese Informationen sind extrem wichtig und deswegen werden die bei mir immer angesprochen. Das zweite ist der Duft. Natürlich ist der Duft eine Momentaufnahme. Natürlich können sich Aromen verändern. Aber habe ich einen Wein in jungen Jahren probiert und der hat nach frischen, was nehmen wir, frische Pflaumen gerochen, als Beispiel. Und ich probiere ihn 10 Jahre später und erinnert jetzt an Dörrpflaume, dann würde ich sagen, das ist eine Entwicklung, die durchaus Sinn machen kann, je nach Weinstil, weil ich komme von der frischen, saftigen Aromatik mit einer gewissen suggerierten Süße, mit einem gewissen Duft, komme ich in einen Bereich, wo das Ganze dann getrockneter, konzentrierter, dichter ist, entwickelter ist, balsamischer ist, das macht Sinn. Habe ich aber bei dem Wein mit 2 Jahren die Dörrobstaromen und probiere den 5 Jahre später und dann hat er plötzlich nur noch frische Pflaumenaromen, dann muss irgendwo im System was falsch gewesen sein, weil das ist eigentlich nicht die logische Entwicklung. Oder ich habe Aromen, die Reife suggerieren, schon viel zu jung. Da muss ich sagen, Vorsicht, hat der Wein noch Potenzial. Das gleiche mit dem Geschmack. Auch hier, die Inhaltsstoffe werden sich entwickeln. Süße wird weniger schmeckbar, je reifer der Wein wird. Säure wird eingebunden, Tannine werden sich weiterentwickeln. Wein, der bitter ist, wird nach 100 Jahren noch bitter sein, aber ein Wein, der adstringierend ist, weil er sehr tanninreich ist, der hat die Chance, über den Reifeprozess einen vielleicht sogar samtigen Charakter zu entwickeln. All dies sind Möglichkeiten, die in Verbindung mit der Erfahrung, die ich beim Weinverkosten gemacht habe, mir helfen, einen Wein einzuschätzen. Und dann kommt die Struktur, dann kommt die Dichte, dann kommt die Länge. Und dann kann ich ein Urteil abgeben, wann könnte dieser Wein ein optimales Trinkzeitfenster erreichen, wann sollte der Wein vielleicht getrunken sein, wo sollte man aufpassen. Und da lassen wir mal ganz außen vor, wie viel Beeinflussung die Lagerung noch bringt, weil manche Weine schlecht gelagert sind, halt nach 5 Jahren durch, während sie eigentlich 30 Jahre hätten halten können. Aber das ist ein ganz anderes Thema.
Genau die Frage hatte ich auf der Zunge, ob man auch immer eine gute und eine schlechte Flasche mit berücksichtigen sollte oder auch nicht, weil es da ja komplett unterschiedliche Entwicklungen geben kann. Und wenn man den Wein nicht wirklich vorher schon kennt, es manchmal auch gar nicht beurteilen kann, so vielleicht auch ein falsches Urteil darüber abgibt.
Also wenn ein Wein deutlich negativer ist, als ich ihn erwarten würde, dann würde ich ihn nicht kommunizieren. Weil dann ist eventuell etwas nicht in Ordnung oder ich verstehe den Wein nicht. Und dann habe ich vielleicht die Chance, diese unbekannte Herkunft nochmal zu probieren. Und nochmal zu probieren und dann ergibt sich ein Bild. Und dann kann ich sagen, ah ja, okay, nee, das ist eigentlich schon ein ganz typischer Stil, weil das ist eben Quivriweine aus Georgien zum Beispiel. Wenn ich die als normaler Konsument probiere, der gerne reduktiv ausgebaute Rieslinge trinkt oder klassische Bordeaux, dann bin ich da verloren. Da muss ich mich rantasten, da muss ich mich rein probieren. Und da kommt das Thema, Quivri steht jetzt in einem Buch drin, dann wäre es auch nicht schlecht, sich mal 1-2 Weine zu besorgen, um das dann zu probieren. Ob das, was im Buch drin steht, so nachvollziehbar ist, da kommt wieder das Probieren und das Lesen zusammen, wo man dann wieder Informationen einsammeln und vertiefen kann und dann ein Verständnis für Weine bekommt, die etwas außerhalb der Norm sind, dessen, was jede Person für sich selber definiert, kennt.
Wie empfiehlst du es mit den Bewertungssystem oder Rating-System? Also bewertest du parallel, dass du es 100er, 20er, 3 Zipfelmützen oder was auch immer nebeneinander bewertest? Oder also, hast du das Markus de Monego Bewertungssystem für dich
also
selber?
Ich habe mittlerweile, probiere ich fast ausschließlich in 100 Punkten. Es gibt noch ein Projekt, wo wir vor langer, langer Zeit mit dem 20-Punkte-System angefangen haben, wo wir weitermachen. Das wird aber nicht publiziert, das intern. Aber ich kann mich in unterschiedlichen Systemen zu Hause fühlen, das ist kein Problem. Aber für die Publikation die 100 Punkte und die Beschreibung. Für mich ist nie die Punktzahl alleine wichtig. Ich finde Kugellisten langweilig, weil da steht nur, der hat 100 Punkte, 98 Punkte oder 75 Punkte. Wo ist da der Unterschied? Und die Beschreibung hilft mir dann auch, die Punkte mit Leben zu füllen.
Empfindest du den Wein anders, wenn du ihn trinkst, als wenn du ihn verkostest, bewertest? Oder ist dein Geschmack derselbe und du würdest den Wein dann intuitiv genauso bewerten, beschreiben?
Also das ist eine Frage, die mir unheimlich viele Konsumenten stellen. Kann man den Wein überhaupt beurteilen, wenn man spuckt? Und wenn man schluckt, muss das doch ganz anders sein. Und unser Körper ist ja so aufgebaut, dass er unterschiedliche Sinne in Bruchteilen von Sekunden als Gehirnleistung, das sind wir alle, super schnell zusammenführt. Also beispielsweise habe ich etwas auf der Zunge und der haptische Eindruck sagt mir, da ist was auf der Zunge drauf. Dann verbindet das Gehirn in Bruchteilen von Sekunden diesen Eindruck mit dem, was retronasal in den hinteren Bereich des Nasenraumes aufsteigt und aromatisch analysiert wird. Und ich habe den Eindruck, das, was jetzt gerade auf meiner Zunge ist, ist tatsächlich eine Erdbeere. Wenn ich die Nase zuhalte und das Gleiche mache, habe ich nur süß, sauer, salzig, bitter und vielleicht ein bisschen Umami. Das heißt, ich brauche eigentlich die Information der Nase, um sie mit der Information von der Zunge oder auch vom Mundraum, von der Haptik verbinden zu können, um ein Urteil zu einem Glas Wein beispielsweise zu fällen. Und wenn man das den Menschen bewusst macht, indem man sie einfach mal ein Glas Wein trinken lässt mit zugehaltener Nase und sagt, hier, schluckt oder spuckt oder wie auch immer, aber Nase zuhalten, Schluck Wein probieren, das schmeckt nur sauer oder bitter oder herb oder wie auch immer. Und wenn man dann die Hand wegmacht von der Nase, dann kommt plötzlich das ganze Aroma zum Tragen. Und dann macht es bei ganz vielen Menschen Klick. Und wenn wir den Test machen, ob Spucken besser als Schlucken ist, da kann man genau dieses Spiel weiterführen. Man nimmt ein Glas, hält sich mit der freien Hand die Nase zu, probiert mit zugehaltener Nase vorher dreimal trocken schlucken, das gibt so ein bisschen Druck auf die Ohren. Es entsteht ein ganz ungefährliches Vakuum im Kopf, aber so können die Aromen nicht mehr aufsteigen. Und wenn ich jetzt schlucke, auf drei zähle und dann die Nase frei mache, habe ich einen sensorischen Eindruck. Und wenn ich das Gleiche mache, dann Nase zuhalten, mit zugehaltener Nase einen Schluck in den Mund nehmen, ausspucken, auf drei zählen und dann die Nase frei machen, habe ich genau den identischen Eindruck. Ich habe damit diesen haptischen Moment ausgeblendet, wo etwas die Kehle runterrinnt, wo die Leute sagen, da passiert was. Das gibt mir einen ganz anderen Eindruck. Das heißt, ob ich spucke oder schlucke, ist unterm Strich kein Unterschied. Der Eindruck ist immer dasselbe, nur dass ich eben beim Spucken auf einen Teil der Haptik verzichte, weil eben im Rachenraum nichts passiert.
Was ich aber mit der Frage, also extrem interessant, aber mit der Frage eigentlich mehr meinte, kannst du noch einfach Wein trinken? Also kannst du dich im Wein fallen lassen? Kannst du einen Freizeitmoment mit Wein empfinden und das genießen? Oder ist das für dich dann trotzdem immer Analytik und du kategorisierst, katalogisierst den Wein automatisch mit und sagst, okay, ja, es ist ein supergut edel?
Natürlich kann ich einfach nur mich fallen lassen und genießen. Das Leben wäre schrecklich, wenn das nicht ginge. Also ganz offen gesagt, Weine analytisch anzugehen, das ist der berufliche Aspekt. Der ist wichtig, um fair einen Wein beschreiben zu können, um Eindrücke zu einem Wein zu sammeln. Aber wenn wir essen und einen Wein dazu trinken oder einfach auch ein Glas Wein gemeinsam genießen, weil Wein alleine trinke ich so gut wie nicht, das macht mir keinen Spaß. Ich brauche mindestens eine weitere Person im Raum, um Wein trinken zu können. Es ist einfach schön, wenn man dann gemeinsam genießen kann und darüber sprechen kann. Also alleine Wein trinken passiert ganz, ganz selten. Deswegen, einfach genießen, ja. Das schmeckt gut, das macht Spaß. Es kann mal sein, dass irgendwas im Wein durchblitzt, wo man sagt, was ist das jetzt? Wo dann plötzlich das berufliche Interesse geweckt ist, weil da irgendetwas vielleicht anders ist, als ich es erwartet hätte. Und dann kommt so ein kleiner Moment des Nachdenkens und dann geht es aber wieder mit dem Genießen weiter. Und Wein ist dazu da, genossen zu werden. Wein ist nicht dazu da, verkostet zu werden. Das Verkosten ist ein Aspekt des Weines. Aber ein Glas Wein zu trinken, damit Freude zu haben, das ist etwas vom Schönsten, was es gibt in der Welt.
Ist Wein und Speisen die hohe Schule dabei? Oder ist das was ganz anderes? Oder kann man Wein singulär besser beurteilen?
Der Engländer würde sagen, it depends. Es kommt sehr stark darauf an, in was für einem Kontext ich genieße. Ich kann mit einer perfekten Bindung von Speise und Wein einen Wein in den Vordergrund heben, gleichzeitig die Speise in den Vordergrund heben und kann Genüsse schaffen, die Menschen einen bleibenden sensorischen Eindruck hinterlassen. Auf der anderen Seite gibt es auch die Situation, in der ein vielleicht richtig guter Wein auf etwas zu essen trifft, was eigentlich gar nicht dazu passt. Und trotzdem ist es ein schöner Moment gewesen, dann esse ich vielleicht zuerst und trinke weniger und trinke danach oder wie auch immer. Wenn es natürlich eine unangenehme Kombination gibt, dann macht es keinen Spaß, das ist klar. Aber es ist schön, nach der Perfektion zu streben, aber diese Perfektion hängt auch von der Tagesform ab. Es gibt Dinge, es gibt Geschmackskomponenten, die an bestimmten Tagen für mich viel komplizierter sind als an anderen. Beispielsweise, wenn ich gestresst bin. Wenn ich gestresst bin, nehme ich Säure und Gerbstoff viel intensiver wahr. Also wenn ich gestresst bin, einen Wein auszuwählen, einen knackigen Riesling mit richtiger Powersäure und dazu ein Ceviche zu servieren, was auch nochmal Säure bringt, dann hebt sich zwar die beiden Säuren, die gleich stark sind, balancieren sich, aber auf einem Niveau, dass mir der Wein wahrscheinlich im Hals stecken bleibt, weil es einfach keinen Spaß macht, so viel Säure zu genießen. Da sagt mein Körper, nein, danke. Und genau dasselbe Weinpaar kann an einem entspannten Sommertag im Urlaub, wo es draußen schön warm ist, und ich habe gern dieses Gericht und diesen Wein einfach zum Genießen, bin total tiefenentspannt, da regt mich das an und das ist wunderbar. Also es ist eben nicht nur immer der Wein und die Speise, sondern es ist immer auch mein persönliches Befinden, meine Situation, in der ich mich befinde.
Was natürlich auch eine Riesenaufgabe für den Sommelier im Restaurant ist, den Gast zu analysieren. Ist der jetzt gerade gestresst? Kann der mit einem stressigen Wein umgehen oder braucht er einfach so ein bisschen cozy und streicheln und lieb sein? Und
gut, aber ich meine, das ist etwas, was ein guter Sommelier oder eine gute Sommeliere relativ schnell mitbekommt. Wir lernen, das habe ich damals gelernt, als ich als Azubi, als Sommelier angefangen habe zu arbeiten, direkt danach sozusagen in den Sommelier-Himmel katapultiert. Das war schon eine Herausforderung, Gäste zu lesen. Und dann jemanden zu haben, einen erfahrenen
Maître
d'Hôtel, der die Gäste lesen kann.
Ja, ja.
Da lernt man, Gäste zu lesen. Und was ich der Restaurantleiterin von meinem Ferienjob damals bis heute hoch anrechne, ist dieses, sie lernen es besser. Ich sag's ihnen nicht, weil ich habe es gelernt. Für mich stand immer und steht heute noch an erster Stelle, es muss den Menschen, die mit meiner Beratung leben, muss es Spaß machen. Mhm. Also wer meine Beratung haben will, muss am Ende ein Mensch sein, der Freude empfindet bei dem, was er gerade genießt. Dafür brauche ich Informationen. Bei Stammgästen hat man diese Information. Jeder Sommelier hat seine Gäste, wo er genau weiß, also wenn er reinkommt und schon diese Sauermine auf hat, dann sicherlich keinen großen Barolo servieren. Das wirft ihn um Lichtjahre zurück. Oder wenn die Dame kommt, die total aufgekratzt ist, bitte nicht noch ein Glas Champagner obendrauf. Das könnte dann genau die falsche Reaktion sein. Wir haben alle Gästetypen, die wir kennen, wo wir wissen, wie sie reagieren und was sie in dem jeweiligen Moment brauchen. Wir haben aber auch ganz viele Gäste, die wir zum ersten Mal kennenlernen, die wir nicht jeden Tag haben, die neu angeschaut werden müssen. Und da kann man auch ganz freundlich die Frage stellen, worauf haben Sie heute Lust? Hm. Wonach steht Ihnen der Sinn? Das ist eine Sache, Optionen anzubieten. Das habe ich auch in frühen Jahren gelernt, nicht zu sagen, wollen Sie heute einen Riesling? Da ist die Antwort, Riesling, ja oder nein. Aber zu sagen, hätten Sie heute lieber gerne einen knackig frischen Riesling oder hätten Sie gerne einen etwas geschmeidigeren Grauburgunder? Mhm. Da gebe ich Optionen und ich gebe Geschmacksoptionen an. Dann heißt, der Gast kann sich leichter entscheiden, wenn Entscheidungshilfe hat. Und wenn ich dann sehe, wie der Gast reagiert beim Probeschluck, auch da die Möglichkeit zu geben, Sie können auch gerne probieren, weil ganz offen gesagt, wenn es jetzt keine super teuren Flaschen sind, kriege ich als Sommelier jede Flasche glasweise im Menü eingebaut. Das heißt, ich kann durchaus einem Gast sagen, probieren Sie erst, wenn Sie nicht ganz sicher sind, ob es Ihnen gefällt. Wenn es Ihnen gefällt, ist gut. Und wenn es Ihnen nicht gefällt, dann sagen Sie mir, was Sie lieber hätten. Und wenn jemand was probiert hat und dann sagt, oh nee, der ist mir jetzt zu sauer, dann weiß ich doch schon, okay, ich muss in eine andere Richtung gehen. Oder nee, also der ist ein bisschen lasch, dann brauche ich ein bisschen Säure, ich brauche ein bisschen Gerbstoff. Das heißt, wir können mit 2, 3 geschickten Fragen und vielleicht noch einem Probeschluck beim Gast das rauskitzeln, was also nachher optimal passt.
Was er selber wahrscheinlich auch noch gar nicht weiß.
Das kann sein. Ja. Aber wenn man die Gäste mitnimmt und ihnen dann erklärt, was passiert, dann ist das eine super Geschichte. Wir hatten das bei Franzén in Stockholm, die Sommeliere dort. Es gibt eine feste Weinbegleitung fürs Menü. Und wir haben die genommen. Und das Tolle war, die hat uns wunderbar abgeholt mit jedem Wein. Immer den Wein präsentiert, vorgestellt, was es ist, hat gesagt, was passieren wird, warum er zu dem Essen eingesetzt wird. Also man ist immer abgeholt worden. Das war nicht nur bei uns so, sondern das war überall so. Das heißt, dadurch, dass sie eine feste Weinbegleitung hat, die sie nach bestem Wissen und Gewissen ausgesucht hat, zu einem festen Menü, holt sie die Leute ab, indem sie ihnen sagt, was ihre Überlegung ist. Und wenn da etwas nicht schmeckt, da gibt es das Angebot, dann kann man auch eine Alternative wählen. Oder wenn man da, also wenn man dann merkt, nee, das hat mir dazu nicht gepasst oder das passt mir nicht so, dann kommt sie mit was anderem. Das ist eine super Geschichte. Das heißt, man wird in eine Welt mitgenommen, ihre Überlegungen mitgenommen, eine ganz andere Welt, als für den normalen Gast Alltag ist, kann an den Überlegungen teilhaben und hat trotzdem die Möglichkeit, wenn einem das nicht gefällt, vielleicht sogar vorher schon zu sagen, nee, also in den Kombinationen, das mag ich nicht so, oder der Weinstil gefällt mir nicht, oder aber zu sagen, hier gibt es noch eine andere Möglichkeit, und da gibt es eine Alternative. Und das ist für mich hohe Schule, das ist den Gast wirklich abzuholen, in den Mittelpunkt zu stellen, obwohl man vom Prozess her ganz fest definiert ist, was man anbietet. Und da nicht alle Gäste vorher fragen konnte, wie es passt. Aber zum Beispiel, wenn meine Frau und ich essen gehen, in den meisten Fällen suchen wir den Wein nicht selber aus. Sobald ein Sommelier da ist, eine Sommeliere da ist, ein Restaurantleiter, der sich gut mit Wein auskennt, sobald wir das Gefühl haben, hier sind wir weinmäßig gut
aufgehoben, du lässt dich drauf ein, auch schön.
Dann möchte ich Beratung.
Ja.
Weil ich suche doch das aus, was ich kenne, wo ich weiß, dass es klappt. Wenn ich meinen Horizont erweitern will, dann muss ich mich beraten lassen. Also lasse ich mich von der Sommeliere oder vom Sommelier abholen. Und das finde ich toll, wenn mich dann jemand mitnimmt und sagt, hier, das ist der Grund, deswegen würde ich das einsetzen, das hebt dann dieses Aroma beim Essen vor, das ist ganz geschmeidig im Zusammenspiel mit diesem Gericht, da wird die Säure nicht so dominant und so weiter. Ich diese Infos habe, ich kann mir das vorstellen, ich freue mich schon, was kommt, und habe es nachher bestätigt. Das ist eine super Geschichte, vor allen Dingen, ich lerne damit auch Produzenten, Herkünfte, Rebsorten kennen, die ich sonst vielleicht gar nicht kennengelernt hätte. Und da bin ich nach wie vor neugierig. Dann gibt es auch die Tage, muss man auch sagen, wo ich vielleicht nicht so die Lust drauf habe, neue Dinge zu entdecken und zu probieren, sondern wo ich vielleicht dem Kollegen oder der Kollegin einfach sage, also wir hätten gerne eine gute Flasche Weißwein, wir hätten gerne eine gute Flasche Rotwein und die beiden Flaschen sollten eigentlich unser Menü abdecken. Mhm. Und vielleicht noch definiert, aus welcher Region oder wenn wir in Weinregionen sind, dann prinzipiell aus den Weinregionen, einfach um Dinge präsentiert zu bekommen, auch wenn es nur zwei Weine sind, die vielleicht was anderes darstellen, als man selber ausgesucht hätte.
Juckt es dich manchmal noch, wenn du im Restaurant bist? Du bist ja wahrscheinlich relativ häufig entweder eingeladen oder in Restaurants. Würdest du gerne nochmal on the floor und das für eine gewisse Zeit, für einen Tag, einen Monat, also nicht das ganze Leben, ausspielen, also ausprobieren, mit den Gästen kommunizieren, also auf dieser Ebene?
Ich könnte mir das wirklich vorstellen. Dieses Aktive am Tisch des Gastes. Die einzige Frage, die ich hätte, ob ich heute, sagen wir mal, so einen 12-Stunden-Standardtag auf den Füßen noch durchstehen würde, das ist die andere Frage. Weil da bin ich, glaube ich, wirklich ein bisschen aus dem Training draußen. Aber diese Situation am Tisch des Gastes noch aktiv zu werden, habe ich, das macht sogar manchmal Spaß. Wir hatten jetzt im Urlaub an der in Holland an der Nordseeküste waren wir in einem Restaurant, hatten eine Flasche Wein bestellt und da kam ein junger Mitarbeiter und kam mit einer Flasche, das war ein Chassagne-Montrachet, mit einer richtigen Wachskapsel. Und dann, das war ein sehr gutes Fischrestaurant, Qualität hervorragend, aber kein Gourmet-Restaurant und das war eine Flasche. Ich sagte, Mensch, das ist ja toll. Ich sagte, Sie haben, das machen wir jetzt. Dann kam dieser junge Kellner an den Tisch und meint, ja, also er müsse sagen, so eine teure Flasche hätte er noch nie aufgemacht. Das war jetzt nichts schön abgedreht Teures, es war halt nicht die Standardflasche für 25 Euro, war ein bisschen mehr und dann sagt er, hat er noch nicht aufgemacht und er kennt sich auch. Er ist ja ganz unsicher, wie das jetzt aufmachen soll mit der Kapsel. Also, ob wir ein bisschen Geduld mit Ihnen haben. Er hat gesagt, wissen Sie was, wenn Sie Lust haben, dann zeige ich Ihnen einfach, wie es geht.
Ja.
Und dann habe ich ihm, es war so eine Weichwachskapsel, die konnte man gut aufschneiden, habe ihm das gezeigt, habe den, die Flasche aufgemacht, hat sich richtig gefreut, das war super.
Aber was für eine Ehrlichkeit von dem Kellner.
Fand ich toll.
Das ist ja wow.
Das fand
also
ich
da
toll.
In die Kommunikation mit dem Gast gehen, einfach zu sagen und dann, bevor er da irgendwie rummetzgert oder sonst irgendwas, das sieht ja aus wie ein halbes Schlachtfeld, einfach zu sagen.
Wenn ich ihm helfen darf, gerne. Das
großartig,
hat er super
toll.
Der weiß jetzt, wie er demnächst die Flaschen aufmacht. Ich kann mir vorstellen, dass das Restaurant in Zukunft mehr Wachskapseln verkaufen wird, weil damit kann er punkten. Das ist ja etwas, wenn wir etwas am Tisch tun können, was der normale Mensch nicht so kann, haben wir doch schon einen Pluspunkt im Service. Der Service in der Gastronomie bietet unheimlich viele Möglichkeiten, dem Gast Überraschungen zu bieten, weil wir Fähigkeiten haben, die die meisten normalen Menschen nicht haben.
Ja.
Und das sind keine verrückten Sachen, das sind häufig alltägliche kleine Dinge. Aber wie viele Menschen verzweifeln an einem klassischen Kellnermesser?
Ja.
Da gibt es eher Handverletzungen als eine offene Flasche. Weil aber, wenn wir das Ding in die Hand nehmen, zuck, zuck, läuft das. Das ist wie, wenn ich operieren müsste, wäre das wahrscheinlich auch nicht so präzise wie beim Chirurgen. Das heißt, man hat das so häufig gemacht, dass man es aus dem FF kann. Und das wirkt natürlich beim Gast viel beeindruckender, als wenn der Gast das selber machen müsste, weil diese Fähigkeit so nicht hat oder es nicht so gelernt hat. Und da gibt es Gäste, die dadurch dann auch wirklich so ein bisschen gechallenged werden und das dann selber lernen und selber machen wollen. Hm.
Was vermisst du an Servicequalität im Allgemeinen, in der Breite im Restaurant? Also was könnte man leisten, was gar nicht mehr gemacht wird? Also karaffiert wird ja überall dekantiert, das durchaus, aber eben auch so im klassischen Ablauf. Und damit meine ich noch nicht mal diese Turniersituation, dass man sagt, man ist bei der Weltmeisterschaft, aber man könnte, kaum jemand arbeitet mit Trichter zum Beispiel beim Portwein. Könnte man wunderbar zelebrieren, könnte es ausgiebig das kommunizieren, darüber reden. Nicht unbedingt die Portweinzange, das ist manchmal auch ein bisschen too much, finde ich dabei, also, aber auch das. Aber es gibt doch bestimmt so viele Sachen, wo du sagst, sowas könnte man mal wieder.
Also, wir haben natürlich durch die modernen Weine, die mit Schraubverschluss verschlossen sind, eine ganz andere Service-Situation. Du merkst, dass in vielen Restaurants, gerade so in den normaleren Häusern, also jetzt so in der normalen Service-Situation, dieses eine Weinflasche korrekt zu öffnen, schon an die Grenzen stößt, wenn ein Korken drauf ist, weil man es einfach gewohnt ist, die Flasche aufzuschrauben. Mhm. Das heißt, es fehlt Routine. Und diese Routine, die würde ich mir manchmal ein bisschen mehr wünschen, dass eben auch bei einer Weinflasche, die einen Korken hat, plötzlich nicht eine problematische Situation auftritt. Ich kann das voll auch verstehen, dass Winzer Schraubverschluss nutzen. Mir ist es 100-mal lieber. Gestern Abend zum Beispiel waren wir eingeladen von einer lieben Freundin und was hatten wir? Eine wunderbare Flasche eines gereiften Bordeaux. Was hatte er? Kork.
Ja.
Portugiesisches Terroir gehört einfach nicht in Weinflaschen. Punkt. Und das ist total blöd. Nur trotzdem ist Kork, es hat halt was Besonderes. Es ist halt dieses, die Flasche öffnen, den Korken zu ziehen. Das macht das ganze Thema besonders. Und wenn man das häufig macht, dann hat man Routine. Und wenn man es halt nur zweimal in der Woche macht, weil das alles andere Schraubverschluss ist, dann ist das zwar für den Wein vielleicht viel besser, weil er frischer schmeckt und das Korkproblem nicht da ist, aber der Service verliert dadurch immer mehr an Routine. Und so eine gewisse Routine bei den Basistätigkeiten, das ist schon mal wichtig, weil es soll elegant aussehen am Gast. Es soll geübt aussehen. Es darf nicht bemüht aussehen. Das ist das erste Thema, was ich denke, was wichtig ist, was ich mir wünschen würde. Mit der Portweinzange am Gast zu hantieren, finde ich extrem kompliziert, weil es ist ein aufwendiger Prozess, der wunderbar für Wettbewerbe geeignet ist.
Zeitraubender Prozess.
Der aber Zeit ohne Ende kostet und wo ich sagen muss, wir haben diese Sachen, wir haben es einmal in den vergangenen Jahren in einem internationalen Wettbewerbe gemacht, mit der Portweinzange zu arbeiten. Es wirkt fast aus der Zeit gefallen, weil die meisten Kollegen stehen vor so einem Teil und wissen gar nicht, was sie tun sollen. Weil es eben zu selten verlangt wird und vor allen Dingen auch, wer bestellt denn diese uralten Portweine, die man so öffnen muss? Die hat ja kaum jemand mehr auf der Restaurantkarte. Auch da ist natürlich die Veränderung des Geschmacks und der Weinstile etwas, was mit reinspielt. Das heißt, um die Portweinzange anzuwenden, brauche ich einen alten Port. Und wenn ich ein gutes Kellnermesser habe oder den Duron nehme, dann bekomme ich einen Korken auch sauber aus einer alten Portweinflasche raus. Das geht auch. Also
wäre ein erster Ansatz, dass man sich einfach mal Gedanken um die Neuzeit macht und einfach schaut, wie könnte ich selbst schraubverschlossene Weine elegant präsentieren, das zelebrieren, die vielleicht auch mit dem Guéridon servieren, kurz was erklären und das nicht nur einfach schrauben und schnell und los, sondern da erstmal so eine gewisse auch Service-Routine und dann natürlich eben auch korkverschlossene Weine und da eben
da mehr Routine. Da kommt es natürlich drauf an, wo bin ich, in was für einem Restaurant bin ich. In der gehobenen Gastronomie habe ich Guéridons, auch heute noch. Aber in vielen Restaurants, wo es lockerer ist, es gibt keine Tischdecken, es gibt Tischsets. Das Ganze ist, ich sage jetzt mal, entrümpelt, ohne das negativ zu meinen. Einfach, man konzentriert sich auf die Basis. Da habe ich diese Chancen gar nicht, da großartig was zu präsentieren. Das ist glaube ich, der wichtigste Punkt. Wo habe ich noch die Chance, Wein wirklich zu zelebrieren? Mhm. Und dann kommt dazu, wie viele Menschen arbeiten heute in einem Restaurant? Wie ist da die Zeit? Ich meine, wir haben ja heute das Problem, dass immer mehr Gastronomen nur noch an 5 Abenden die Woche aufhaben, manche an 4 Abenden. Mittagsservice in einem guten Restaurant zu finden, wird immer schwieriger. Weil das Restaurant nicht laufen würde, sondern weil einfach die Mitarbeiter fehlen. Und dann solche Prozesse zu haben, das ist schwierig.
Kollektion aus dem Hause Louis Röderer hat beim renommierten Fachmagazin Meiniger Weinwirtschaft zum 4. Mal den 1. Platz belegt. Und die Kollektion 244 hat bereits das 2. Mal das Siegertreppchen bestiegen. Das ist unglaublich. Und ich bin gespannt, wie sich die jetzt aktuelle Kollektion 245 präsentiert. Eines ist sicher, schlechter ist er definitiv nicht. Die Louis Röderer Kollektion 245 ist mehr als ein Champagner. Es ist Philosophie, es ist eine Revolution, es ist ein Statement. Doch bevor wir uns dem 245 widmen, muss man verstehen, möchte ich mit euch zusammen verstehen, woher er kommt. Das Haus Louis Röderer ist kein gewöhnliches Champagnerhaus. Es ist ein Leuchtturm. Ein Leuchtturm der Exzellenz, ein Symbol für Unabhängigkeit und Leidenschaft, gegründet 1776. Ja, im selben Jahr, in dem die Vereinigten Staaten ihre Unabhängigkeit erklärten, hat Louis Röderer seit über 2 Jahrhunderten die Kunst des Champagners perfektioniert. Was Louis Röderer von anderen Häusern unterscheidet, ist seine Unabhängigkeit. Während viele Champagnerhäuser von großen Konzernen aufgekauft wurden, ist Röderer bis heute in Familienbesitz. Frédéric Rousseau führt das Unternehmen jetzt in 7. Generation. Die Familie Rousseau, die derzeitige Hüterin dieses Erbes, hat es geschafft, das Haus nicht nur am Leben zu erhalten, sondern es zu einem Vorreiter der Innovation zu machen. Sie haben bewiesen, dass man Tradition und Moderne nicht opfern muss, sondern dass beides Hand in Hand gehen kann. Und ein neues Kapitel ist die Kollektionsserie. Diese ist das Ergebnis dieser Philosophie. Sie ist der Beweis dafür, dass Louis Röderer nicht nur mitspielt, sondern das Spiel neu definiert. Die Serie spricht mit der traditionellen Idee des Jahrgangschampagners und schafft stattdessen etwas, das zeitlos und doch zutiefst modern ist. Und die derzeit aktuelle Kollektion 245 ist das Kronjuwel dieser Serie. Okay, lasst mich eins klarstellen. Die Kollektion 245 ist kein typischer Champagner, der sich auf eine einzige Ernte konzentriert, sondern eine Kombination aus verschiedenen Jahrgängen, die sich in diesem Champagner vereinen. Und trotzdem möchte man in der Kollektion und daher die einzelne Nummernbezeichnung eine ganz eigene Individualität leben und sucht in den Jahrgängen, insofern die das hergeben, einen Jahrgangsschwerpunkt. Sprich, die Kollektion 245 besteht zu 55% aus dem Jahrgang 2020. Ein im Durchschnitt normalen Jahrgang, der Winter war nicht besonders kalt und der Sommer ähnlich heiß und trocken wie in den Vorgangsjahren. Jedoch fiel im Sommer ein wenig Regen, was sich positiv auf die Qualität der Trauben auswirkte. Das Ergebnis waren sehr reife, ausgeglichene Weine, die auch hätten singulär bestehen können. Neben einem Grundwein aus dem Jahre 2020, der wie gesagt hier mit 55% vertreten ist, wurden 10% Reserveweine, die wiederum für mehr Komplexität, Intensität und Struktur im Eichenfass reifen dürfen und aus den Jahrgängen 2010, 2013, 15, 17, 18 und 19 stammten, hinzugegeben. Sowie 35% Reserve Perpetuelle aus den Jahrgängen 2012 bis 2019. Durch die Reserve Perpetuelle, die 2012 angefangen wurde und jedes Jahr mit der neuen Ernte angereichert wird, wird die Konstanz der Kollektion gewährleistet. Sie lagert in großen Edelstahltanks, um die Frische zu konservieren. Und im Laufe der Zeit wird sie 20 bis 30 Jahrgangsweine beinhalten. So ist sie der maximale Ausdruck der kalkreichen Böden und fügt der Assemblage eine tiefe Komplexität und sehr viel Rückgrat hinzu. In der Assemblage kommen noch Reservewein hinzu, die aus jungen Parzellen für Kristall stammen, in Holzfässern ausgebaut werden und deshalb wesentlich die Handschrift des Hauses Röderer prägen. Die 245. Assemblage des Champagnerhauses Louis Röderer besteht zu 41% aus Chardonnay, 30% aus Pinot Noir und 24% Meunier, dessen Anteil auch in dieser Konstellation wieder recht hoch ist. Natürlich kann man über einen Champagner aus dem Haus Louis Röderer, kann man über die Kollektion 245 nicht sprechen, ohne über das Terroir zu sprechen. Die Champagne ist ein geologisches Wunderland mit kalkhaltigen, mineralreichen Böden, die den Champagner seine charakteristische Säure und Komplexität verleihen. Die Trauben für den 245 stammen aus den besten Grand Cru und Premier Cru Weinbergen der Region. Aber Röderer geht noch einen Schritt weiter. Durch Präzisionsweinbau haben sie jeden Zentimeter ihrer Weinberge kartiert und optimiert. Sie verstehen nicht nur das Terroir, sie beherrschen es. Das Ergebnis ist ein Champagner, der nicht nur das Terroir widerspiegelt, sondern verstärkt. Was der legendäre Kellermeister Jean-Baptiste Le Callion mit dieser Kollektion erschaffen hat, ist mehr als ein Schaumwein. Es ist ein Charakterwein, es ist ein Wein, der eine ganz eigene Tiefe hat, es ist ein idealer Speisebegleiter, es ist ein Wein, der erfrischend ist. Es ist ein Wein, der fasziniert, der die Typizität einer Region perfekt widerspiegelt und der sowohl durch Attraktivität als auch Authentizität mehr als zu begeistern versteht. Vielen lieben Dank dafür und auch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Service selber, welche Tools braucht man? Also was ist irgendwie wichtig, elementar wichtig, Kellnermesser, klar? Durand ist...
Die allerwichtigsten Tools sind Freundlichkeit, Herzlichkeit, ein Lächeln. Mhm. Kommunikativ zu sein. Den Gast mitzunehmen. Die Kunst, die eigenen Probleme am Garderobenhaken im Personalraum aufzuhängen. Und dem Gast das Gefühl zu geben, ich bin für den Gast da. Punkt. Hm. Dem Gast einen schönen Augenblick zu machen. Und es kann ein Teller mal von links eingesetzt werden. Davon geht die Welt nicht unter. Man muss nicht wie in Wettbewerben immer in die gleiche Richtung um den Tisch laufen. Man kann auch mal eine Abkürzung nehmen, wenn viel los ist. Das ist für die meisten Gäste kein Problem. Solange die Menschen freundlich sind, und ein Lächeln haben. Mhm. Und ein ich mache mich mal schlau, das kann ich nicht beantworten, ist jederzeit akzeptiert, was es Bemühen zeigt, etwas in Erfahrung zu bringen.
Und sich um den Gast zu bemühen in dem Augenblick.
Genau.
Welche Möglichkeiten habe ich, wenn ich dies betreffend teilweise auch an die Grenzen stoße, wirklich klassische Weinservice-Regeln in Erfahrung zu bringen? Also hast du eine Quelle, wo man sowas erfragen, nachlesen, wo man sich informieren kann?
Es gibt beispielsweise die Webseite der Sommelier Union Deutschland. Mhm. Bei Google Sommelier Union Deutschland eingeben, kommt man automatisch hin. Es gibt die Association de la Sommellerie Internationale, kurz ASI. Mhm. Auch dieses Stichwort kann man in Google eingeben und wird direkt auf die ASI-Website geführt, wo ganz viel Informationen, Videos, Anleitungen und so weiter drinstehen. Und das ist öffentlich zugänglich für jedermann und jede Frau. Hm. Gar kein Problem. Also die Informationsquellen, die heute zur Verfügung stehen, die hätte ich mir gewünscht vor der Weltmeisterschaft.
Glaube ich, ja.
Weil damals war es wirklich noch zur Vorbereitung. Es gab schon E-Mails, 98, das konnte man schon verschicken. Es war alles aufwendig. Es gab Fax, Gott sei Dank, da ging es schneller. Aber da Informationen in Erfahrung zu bringen, es war wirklich sehr, sehr aufwendig. Ja. Heute habe ich einen Mausklick. Das Einzige, was dann wichtig ist, der Faktencheck, ist das, was da steht,
ist auch korrekt. Ist es wirklich auch richtig, ja.
Und deswegen immer zwei, drei Quellen. Ich kenne das aus leidvoller Erfahrung. Ich mache ja im Internationalen Sommelierverband die theoretischen Prüfungen für die ganzen Wettbewerbe. Und da machen wir es wirklich so, dass eine Frage nur dann gestellt und als korrekt beantwortet gilt, wenn wir mindestens zwei unabhängige Quellen haben, dasselbe aussagen. Sonst werden Fragen gar nicht zugelassen. Um eben zu vermeiden, dass man irgendwelche Werbeaussagen als Fakten übernimmt oder irgendwelche Falschinformationen, einen Zahlendreher drin hat oder sonst irgendwas. Und deswegen werden die Sachen eben immer doppelt und dreifach geprüft, um da wirklich sicher zu sein, dass es korrekt ist.
War die damals zu deiner Weltmeisterzeit auch schon ein Sommelier-Vorbereitungsteam oder
nein,
ist das so eine neuzeitliche Errungenschaft, muss man ja eigentlich sagen?
Als damals die Sommelier-Weltmeisterschaft durch war, da habe ich mit Bernd Glauben gesprochen, er hat gesagt, hier, wir müssen etwas tun, damit wir den anderen den Weg ein bisschen leichter machen. Hm. Das war der Gedanke. Und Guy Bonfoy und ich waren dann die Gründer des heutigen Sommelier College. Das war damals als Arbeitsgruppe von uns ins Leben gerufen, um junge Talente eben weiter zu fördern. Und da ist ja mittlerweile ein richtiges, ja, Riesenkonstrukt draus geworden. Seit ich im Weltverband die Aufgaben stelle, bin ich da rausgegangen, weil sonst habe ich einen Interessenskonflikt. Ich kann ja nicht Dinge beibringen, wo es nachher heißt, ja, die wussten das ja, weil die werden ja von Markus trainiert, der kennt ja alle Geheimnisse, deswegen geht das nicht. Aber bis dahin habe ich das sehr aktiv gemacht und das hat sehr viel Spaß gemacht und hat wirklich toll gesehen, wie sich diese jungen Kolleginnen und Kollegen entwickelt haben, wie Wissen aufgebaut wurde, wie die untereinander aktiv wurden, sich untereinander vernetzt haben. Da sind Generationen von Sommeliers entstanden. Das war richtig toll. Und heute mit den Weincampus oder mit den Bootcamps und weiß Gott, was es heute alles gibt, auch international, sogar der Weltverband bietet ja solche Sachen mittlerweile an, das ist schon wirklich fantastisch und das bringt die Branche auch ein Stück weit nach vorne.
In welchem Restaurant wärst du gerne nochmal tätig, wenn es dich nochmal zurück auf den Floor, also gibt es eins explizit, wäre es im Franzén, wäre es im Norma, wäre es bei Trocoir, wäre es bei Ducasse, wäre es im Landgasthof um die Ecke, wenn du zwei Wochen Stars?
Wahrscheinlich ein Restaurant mit zwei oder drei Tischen, wo du Zeit hast, dich um die Gäste zu kümmern.
Und reden, kommunizieren, das ist dann das.
Nein, einfach, wahrscheinlich. So, ich meine so, es gibt ja immer noch Restaurants, die, ich sag mal, 15, 16 Plätze haben und da eine tolle Küche anbieten, tolle Weine anbieten, das würde mir Spaß machen.
Großartig. Gibt es für dich eine Anforderung an einen Raum, wo du dich mit Wein wohlfühlst? Also ist der Ort dabei wichtig oder was wäre so ein idealer Ort, um Wein zu trinken? Ist die Farbe der Wände wichtig? Ist die Atmosphäre, ist Mobiliar wichtig? Ist der Ort, also wo das ist, ob es in Norwegen oder Süditalien oder...
Wir hatten hier in Essen mal ein Restaurant, ein italienisches Restaurant und die hatten eine Wand, die den Raum dominierte und die wurde alle 5 Minuten in anderes Licht getaucht. Mhm. Und wir haben Wein probiert, vorverkostet, der Wein war prima. Als der Wein dann zum Essen ausgeschenkt wurde, hat er komplett anders geschmeckt. Was ist da in 10 Minuten passiert? Das kann doch gar nicht sein. Alle gucken sich an am Tisch und ich gucke an die Wand. Ich sagte, jetzt wartet mal, bis das Licht rot oder gelb wird. Dann hat es sich geändert und der Wein war wieder gut. Wir werden von Farbe beeinflusst.
Gravierend.
Ganz massiv. Und das ist natürlich eine Sache, wenn ich jetzt grün, rot, Farbe abwechselnd habe und der Raum wird in ein solches Licht getaucht, das beeinflusst. Und für mich muss ein Raum ansprechend sein, dass ich mich in dem Raum wohlfühle. Der kann pompös dekoriert sein, wie in einem Chateau, der kann ganz minimalistisch sein, wie in einem japanischen Sushi-Restaurant, der kann rustikal sein, wie in einem Landgasthof, wenn man in Süddeutschland unterwegs ist und die ganzen Landgasthöfe sieht oder im Bergischen Land oder so. Es muss ein Raum sein, der mir das Gefühl vermittelt, willkommen zu sein, gut aufgehoben zu sein, dass die Chor außenrum ist, bei weitem nicht so wichtig. Und wenn ich eine Farborgel spiele, habe ich ja auch eine Farbe. Also ich habe dieselben Bedingungen für den ganzen Abend, dann passt das auch. Und wenn ich mich wohlfühle, dann bin ich offener für Weingenuss, als wenn ich mich unwohl fühle. Zum Beispiel auch Plätze, die sehr laut sind. Also Szene-Gastronomie, wo dann laute Musik gespielt wird, wo du schon fast ein Problem hast, dich zu unterhalten. Das finde ich anstrengend für Weingenuss.
Gehe ich völlig konform. Die Versuche hatte damals Klaus Koppio, ich weiß nicht, ob du den
Ja, genau,
kennst, schon
weiß ich
gemacht,
das.
also mit seinen Seminarräumen, da war er ja sehr fortschrittlich, dass
Genau.
man Informationen ganz anders aufnehmen
Genau.
kann, je nachdem, welches Farbumfeld du hast.
Genau.
Und in Geisenheim liefen, ich glaube, um 2010 ganz viele
Ja.
Versuche, dass man Räume unterschiedlich farblich gestaltet hat, wie man die Weine beschrieben hat. Und die
Na
wurden
klar.
komplett unterschiedlich beschrieben, ob ich blau habe oder rot
Hubertus
oder.
Vanhecke macht das mit seinen
Stimmt,
Schnappseminaren,
ja, stimmt.
seinen Destillationskursen, die hat. Da hat er ja auch den Raum, den er in unterschiedliche Farben tauchen
Ja.
kann. Und die Leute erkennen teilweise die Destillate nicht mehr, die sie vorher blind erkannt haben, erkennen sie unter anderen Farben nicht mehr wieder. Also das ist schon
Es
verrückt.
ist
Ja, es
toll,
kann
man
unheimlich viel
spielt diese
machen.
Karte eigentlich viel zu selten. Wie auch
Ja.
Musik, finde ich zum Beispiel. Du bist ja wahnsinnig kunst- und musikaffin. Findest du Musik und Wein passt gut?
Ja.
Und passt der Wein zur Musik oder die Musik zum Wein?
Ganz offen gesagt, beides muss zusammen harmonieren. Also wie ich sag, wenn ich Hardrock höre, dann habe ich wenig Spaß an dem Wein, der im Glas drin ist. Das passt irgendwie nicht so.
Gibt's keinen Wein zu Hardrock? Also
Ja, also ich sage
irgendwie.
jetzt einfach mal so in der Situation, wenn ich mir so
Ja.
überlege, laute Musik, du wirst beschallt. Und dann sollst du Wein dazu trinken, das finde ich eher kontraproduktiv. Aber gute Musik zu hören. Es gab Maëlian de Lanquesant von Château Pichon-Lalande. Die hatte mal ein Projekt, welche ihrer Weine zu welcher Musik passen, mit einem Musikprofessor. Da haben die Tastings veranstaltet, Musik und Wein. Das war unheimlich spannend. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und es ist eben wie mit allen Dingen, wenn man Sinne zusammenführt. Es hat immer was Objektives, es hat immer was Subjektives. Aber Champagner passt halt in der Regel besser zu Mozart als zu Bach.
Nachvollziehbar.
Das ist einfach so dieses leichte, lebendige, was man bei Mozart hat und dann das mathematisch präzise bei Bach. Das sind ganz unterschiedliche Dinge, wobei ich mich jetzt hier nicht als Musikexperte
Ja, aber
aufspielen
schon mal
will.
musikaffin, also das
Aber
ist.
das einfach, um das in Bildern zu bringen, das sind unterschiedliche Stile, es gibt unterschiedliche Dinge, die dazu passen. Und dann kann man das auch ganz entsprechend, kann man es entsprechend auch mit einspielen.
Gibt es ein Instrument, was Wein perfekt reflektiert?
Also, müsste eigentlich die Glasorgel sein.
Wow.
Nein,
Sehr krass.
oder wenn du
Ach so, wegen Glas und wegen Wein,
du
oder?
hast nee,
Nein.
diese Gläser, wo man dann über
Ja.
die Glasränder die Musik macht, oder die
Ja.
Glasorgeln, die eben dann eben über Glas gespielt werden, weil da gibt es das ist ein ganz spezieller Ton, der irgendwie ganz anders ist als die ganzen normalen Musikinstrumente. Deswegen sage ich, das könnte passen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, muss ich
Das ist ja
sagen, aber wäre eine
spannend.
Idee. Aber ganz offen gesagt, ich glaube, auch das liegt wieder im Auge des Betrachters, weil ein Piano-Fan, der kann an Geige vielleicht verzweifeln. Und für einen, der Streichorchester mag, da ist das Klavier wahrscheinlich zu speziell. Also das sind wieder Dinge, die auch der persönliche Geschmack, die persönliche Präferenz mit reinspielt.
Könntest du einem Winzer sagen, wie er seinen Wein zu machen hat? Mit deiner Erfahrung, mit deiner Geschmackserfahrung? Oder könntest du ihm dienlich sein? Könntest du ihm helfen? Du berätst wahrscheinlich auch Winzer oder hast es
Ich
schon.
arbeite in solchen Projekten immer hinter den Kulissen, ohne meinen Namen auf dem Etikett.
Könntest du selber auch Wein machen? Also hast du so viel Wissen, dass du in der Lage wärst, Wein zu machen? Also ist es rein spekulativ oder rein.
Also ganz offen gesagt, von der Theorie her würde es klappen. Von der Praxis her weiß ich es nicht. Ich sage immer, ich bin unheimlich dankbar, dass es Winzer gibt.
Dass jemand die Arbeit
Weil,
macht.
wenn man sich überlegt, wenn ich Winzer wäre, ich würde mir ein Jahr geben. Denn im Frühjahr, Spätfröste, die Hälfte der Ernte ist vernichtet. Trockenheit im Sommer, die Ernte schrumpft zusammen. Das, was noch übrig ist, wird teilweise von einem Hagelschlag angegriffen und während der Ernte regnet es auch noch. Das sind vier Herzinfarktmöglichkeiten nacheinander.
Ein paar Vögel noch
Wer
und ein bisschen
vier, davon wollen wir aber gar nicht sprechen. Also, wenn du das siehst,
Wildfraß
ich habe nicht diese Gelassenheit, in diesem Rhythmus mit der Natur leben zu können. Deswegen bin ich froh, dass es Menschen gibt, die als Winzer arbeiten, die Wein machen, die diese Gelassenheit haben, diese Erfahrung haben, die sich engagieren im Weinberg, um nachher Dinge zu schaffen, die mir meine Arbeit ermöglichen. Ob das ist, wenn ich eine Cuvée mache, weil ich dann verschiedene Grundkomponenten bekomme, oder ob das ist, indem ich einen Wein einem Gast empfehle oder irgendwo präsentiere in einem Gästekreis. Die Winzer geben mir die Möglichkeit, meinen Beruf auszuüben. Mhm. Und das macht sehr viel Spaß. Den Wein selber zu machen, theoretisch ja, das Wissen ist vorhanden. Praktisch aus den genannten Gründen, ich würde ein Fragezeichen dahinter setzen. Die Geduld zu haben, die Erfahrung zu haben, das ist schon richtig, richtig viel Lebensweisheit und Erfahrung, die man sammeln muss, um das wirklich gut machen zu können.
Würdest du einen Wein gut platziert bekommen, wo wäre das? Also wo wäre dein Traumweingut, wenn du denn eines aussuchen könntest? Also ich sehe da gar nicht so, oder die Frage soll nicht in diese Richtung gehen, was sind deine Lieblingsweine oder was ist deine Lieblingsweinregion, sondern wo könntest du dir vorstellen, selber Weine zu erzeugen, zu interpretieren, zu gestalten, die Umgebung zu bereichern, mit der Umgebung zu leben?
Also das Schöne ist, dass ich in meiner jetzigen Position in ganz vielen unterschiedlichen Weinregionen der Welt unterwegs bin. Und in diesen Weinregionen meinen Aufgaben nachgehe, diese Weinregionen kennenlerne und auch lieben lerne. Ein persönliches Gefühl für die jeweilige Region entwickle. Aber das ist etwas, was in dieser Varianz unheimlich viel Spaß macht. Hm. Weil einfach dadurch ein Riesenspektrum an Eindrücken entsteht. Deswegen wäre es für mich schwierig zu sagen, wo wäre jetzt mein Weingut, wenn ich eins hätte. Ganz offen gesagt, ich habe immer gesagt, auch wenn große Weinpräsentationen oder große Veranstaltungen waren, habe ich immer gesagt, die Winzer brauchen keine Angst zu haben, dass ich morgen Winzer werde. Weil da braucht man ein Talent dafür, da braucht man Erfahrung dafür, da braucht man Wissen dafür. Wissen habe ich mir in dem Bereich sehr viel angeeignet. Ich kann Weine beurteilen, ich kann Weine überprüfen, auch ob sie fehlerhaft sind oder nicht. Ich kann auch den Tipp geben, was man machen kann, wenn irgendwas im Keller schiefgelaufen ist, wo man sagt, Mensch, der Cuvée, bevor die abgefüllt wird, müsste man vielleicht dies oder jenes noch tun, damit sie dann entsprechend passt. Das sind alles Möglichkeiten, wo ich mein Wissen mit einbringen kann. Aber im Weinberg zu stehen, die Weine, die Reben zu schneiden, die Reben zu pflegen, die richtigen Maßnahmen festlegen zu können für das, was notwendig ist, um im Einklang mit der Natur das ganze Produkt nach vorne zu bringen, das ist etwas, da habe ich einen riesen Respekt vor der Aufgabe.
Braucht ein Sommelier eine Kernkompetenz? Also ich hatte immer das Gefühl, dass du halt wahnsinnig tief in diese Thematik Bordeaux bist und das für dich schon so eine gewisse Kernausstrahlung, Kernkompetenz ist. Vielleicht liege ich da falsch, aber so im Allgemeinen sollte man sich im Laufe seiner Laufbahn auf irgendwas konzentrieren, spezialisieren, um da ein Ansprechpartner für zu sein? Oder verkopft man da oder fährt eine Einbahnstraße?
Nee, also ganz offen gesagt, Bordeaux ist sicherlich ein Thema, was mich sehr stark geprägt hat, weil das war eine Weinregion, die mich im wahrsten Sinne des Wortes mit offenen Armen empfangen hat, zu einem Zeitpunkt, als ich Azubi war.
Das prägt immer, ne? Die ersten,
das sind
die ersten,
total.
Ersten Schritte.
Und wenn die man ich irgendein macht, ja? Weingut beraten muss oder mit einem Weingut sprechen muss, wie die an junge Leute rankommen oder was man da machen kann, habe ich immer gesagt, gebt den jungen Leuten, auch gerade den jungen Sommeliers, die Chance, euch kennenzulernen, euch erleben zu können. Das vergessen die ihr Leben lang nicht.
Ja.
Und die ersten Weingüter, die ich angeschrieben habe, weil ich habe ja in Franken gelernt, und dann hatten wir in Bad Kissingen, in der Hotelfachschule, hat man so einen kleinen Kreis, der sich für Wein interessiert hat. Und dann haben wir damals gesagt, wir schreiben jetzt mal die berühmten Weingüter in Würzburg an. Hofkeller, Juliusspital und Bürgerspital. Das war 1986. Geantwortet hat uns der Dr. Fries vom Bürgerspital.
Mhm.
Der bei unserer Anfrage nach einem Wein konterkariert hat, er gesagt, mit einem Wein geht das nicht. Das müssen schon 2, 3 sein. Ich schicke euch was zum Probieren. Super. Als unsere Hoteldirektoren dann erfahren haben, dass nur der Dr. Fries geantwortet hat, haben die mit den anderen Weingütern gesprochen und haben gesagt, Leute, ihr seid alle bei uns auf der Weinkarte drauf. Warum könnt ihr nicht eine Flasche Wein an interessierte Nachwuchsleute schicken?
Ja.
Das war damals, Mitte der 80er Jahre, eine ganz andere Zeit. Das kannte man so nicht. Dann habe ich für deutschen Riesling, meinte unser Hoteldirektor, ja, da gibt es auch noch Schloss Vollratz, den haben wir auf der Karte, schreibt doch mal Schloss Vollratz. Und Graf Matuschka Greifenklau antwortete auch, mit einem Wein kann ich nicht mein Weingut erklären. Ich schicke Ihnen eine Kiste mit 12 Flaschen, 6 verschiedene Weine, a 2 Flaschen. Wow. Für uns Azubis. Das sind Dinge, die prägen, die bleiben. Dann habe ich auch in 86 ganz mutig an die Spitzenweingüte in Bordeaux geschrieben und habe gefragt, ob sie uns eine Musterflasche schicken könnten. Habe vorgestellt, der Azubi-Kreis, was wir machen, was wir tun und so weiter. Und das Tolle war, wir haben eine Antwort bekommen. Château Latour, damals noch der alte, berühmte Regisseur, Jean Bulgardère, meine ich, hieß er, der hat damals seinem Importeur gesagt, er soll uns doch Latour und Lefort de Latour und noch ein bisschen was anderes schicken, dass die was zu probieren haben.
Das ist fand ja
echt toll.
Wow.
Dann hatten wir Chateau Margaux, Corimoso Lupulus, die geantwortet hat. Es ging alles per Brief. Das waren dann
ja immer unglaublich.
Brief wegschicken, dann warten, bis die Briefe zurückkommen. Das waren immer Zeitfenster
von 2 Wochen.
2, 3 Wochen ja, mindestens. Ja, ja. Ja. Und dann kam die Antwort von der Corimoso Lupulus. Also sie würde uns einladen auf Chateau Margaux. Mit einer Flasche Chateau Margaux kann man das nicht darstellen. Also haben wir gesagt, im Herbst fahren wir der kleine Kreis. Am Schluss blieben ja nur noch 3 übrig, die es gemacht haben. Wir fuhren dann nach Chateau Margaux.
Das war ja
der erste Besuch in Bordeaux.
Oh, wow.
Dann hatten wir bei den anderen Weingütern, die haben dann Material geschickt, Informationen geschickt, Bücher geschickt, Broschüren geschickt. Haben alle gesagt, wir verschicken keine Weine, wenn wir nicht selber dabei sind. Aber es gab Kontakte überall dahin.
Hm.
Wir sind dann damals nach Chateau Margaux gefahren. Und als Gunvor Bizarre, die uns geführt hat, dann fragte, und wo geht's jetzt hin? Dann sage ich, jetzt fahren wir zurück nach Bad Brückenau. Und sie, ja, wie lange seid ihr denn schon in der Gegend? Ja, wir sind um 3 angekommen. Wir hatten ja den Termin um 3. Ihr habt nur Chateau Margaux? Wir haben keine anderen Einladungen. Dann hat sie noch auf Palmer angerufen und hat gesagt, hier, lass sie noch ein bisschen was probieren, macht eine schnelle Führung. Das haben die auch gemacht. Das
ist ja Wahnsinn.
Und dann sind wir zurückgefahren und hatten in 72 Stunden, haben wir dann eine Reise einmal quer durch Frankreich gemacht und hatten dann diesen Besuch auf Chateau Margaux. Und als ich 88 das zweite Mal in Bordeaux war, da hatte Segnitz damals einen Wettbewerb ausgeschrieben.
Mhm.
Und aus den 3 Jahrgängen wurden die 3 Erstplatzierten dann eingeladen zu einer Reise nach Bordeaux. Und als wir auf Chateau Margaux ankamen, hat Gunvor Bizarre als erstes nach mir gefragt. Das war total witzig,
ist weil ja.
Sie hat den Namen auf der Liste gesehen und hat gesagt, wo ist Markus? Und ich war ein bisschen hinten, dann, hier ist er. Hallo, das war toll.
Ja.
Ich habe nach diesem Besuch, nach diesen beiden Reisen nach Bordeaux, hatte ich plötzlich überall offene Türen. Die Leute haben Tipps gegeben, wo kannst du noch hingehen? Weil ich habe in einem Alter, das total untypisch war, sich für dieses Thema zu interessieren, mich für dieses Thema interessiert. Und das ist vielleicht so ein bisschen dieser Mozart-Effekt. Wenn du etwas sehr jung tust, was andere erst deutlich älter anfangen würden, dann bringt das Vorteile, weil die Leute dann auch unterstützen und ansprechen wollen. Und deswegen dieser Zugang nach Bordeaux, deswegen sagen alle immer, ja, du bist ja der Bordeaux-Spezialist. Ich bin in ganz vielen Welten unterwegs, aber Bordeaux ist sozusagen der älteste Bereich, immer außerhalb von Deutschland gesehen, der älteste Bereich, wo ich mich weintechnisch wirklich aufgehalten habe und wo alle Türen aufgegangen sind. Es gab Dinge, die ich mir gewünscht habe, dass, also 88, da mit dem Bus an dem Messegelände vorbeigefahren sind, da meinte der Herr Puchert damals, und hier in dieser Messe, das Gebäude ist fast 1000 Meter lang, ist eine riesige Anlage in Bordeaux. Da findet alle 2 Jahre die weltgrößte Weinmesse statt, die Vinexpo. Und ich saß da im Bus und habe gedacht, wenn ich das einmal erleben könnte, hierher zu kommen. Hm. Und als ich 88 im Parkhotel angefangen habe, hatten wir im Winter eine Präsentation der Winzer von Pomerol. Da haben die große Probe veranstaltet. Und da war auch die Familie Januex dabei. Château Lacroix in Pomerol, die auch Château Haute-Sable in Saint-Emilion hatten. Und ich habe damals die Weine von denen kommentiert für die Gäste. Also man hatte gebeten, die Winzer sprechen was zu den Weinen, aber soll jemand was zu den Weinen sagen? Und hat Guy Bonfoy gesagt, das kann der Marcus del Monego sehr gut machen. War natürlich hypernervös, da nach ein paar Monaten im Parkhotel jetzt plötzlich vor den ganzen Gästen Weine zu kommentieren, die Harmonie von Wein und Speise darzustellen und alles. Und dann kam Jean-François Janrex, der Vater, kam dann und meinte dann, ob ich zur Wienexpo kommen will. Und sag ich, ja, ich komme doch da gar nicht hin. Doch, doch, das ist kein Problem. Du kommst zu uns, du wohnst bei uns, wir haben genug Platz. Du fährst jeden Morgen mit uns auf die Messe und jeden Abend haben wir ein Abendessen mit Vignoble Signature. Das ist so eine Vereinigung von verschiedenen Winzern aus verschiedenen Regionen in Frankreich. Und damit war ich im Juni 89 eine Woche in Bordeaux auf der Wienexpo.
Ja, Wahnsinn.
Ein Jahr, nicht mal ein Jahr, nachdem ich gedacht habe, da kommst du wahrscheinlich nie hin im Leben, und war plötzlich da. Und diese Möglichkeit, dann diese Winzer kennenzulernen, tagsüber auf den Veranstaltungen auf der Messe zu sein, ich konnte mich ja frei bewegen, ich war jeden Tag auf der Messe, konnte probieren. Damals war das auch Château Gillette, das hatte ich aus der Probe damals im Parkhotel noch in Erinnerung. Die hatten damals in der Sauternes-Probe in 37er, die zweite Probe, die ich im Parkhotel hatte. Wow. Und dann hatten die einen Stand und dann bin ich da hingegangen und habe ihm das erzählt, das von der Probe damals. Und sagt er, ja, das ist kein Problem, dann probieren wir jetzt. Und dann haben wir bis in die 30er Jahre runter probiert, einfach auf der Messe. So, das waren Erlebnisse, das ist unvergesslich. Und das war dann die Möglichkeit, in die internationale Weinwelt einzusteigen, weil da waren ja nicht nur Franzosen, da waren Italiener, da waren Spanier, da waren die unterschiedlichsten Länder der Welt. Alles war vertreten. Wienexpo war dieser internationale Hotspot. Da war die Prowein noch nicht an dem Punkt, wo sie heute ist. Da war sie noch in den Anfängen und das war echt spannend. Und von da an bin ich alle zwei Jahre nach Bordeaux zur Wienexpo. Das war dann immer die eine Woche im Juni, die eben fest blockiert war, für diese Messe. Und darüber habe ich die Weinwelt kennengelernt und dann eben Ziele aussuchen können, wo ich in meiner Freizeit hingehe, wenn ich Urlaub hatte. Urlaub war für mich meistens Urlaub in Weinregionen.
Ich glaube aber, es war nicht nur der Umstand, dass du jung warst, dich dafür interessiert hast, sondern dass du eine gewisse Höflichkeit entgegengebracht hast. Also, dass du Hand wahrscheinlich geschrieben hast in der Zeit.
Einen Brief geschickt hast. Hatte ich damals keine, klar.
Nein, dann einen Brief geschickt hast, das ausgiebig formuliert hast. Das ist eine Sache, die ich oft auch vermisse in der heutigen Kommunikation. Also, wo eben.
Damals konnte man meine Schrift noch lesen, das war der Vorteil. Heute würde ich mir keinen handgeschriebenen Brief mehr zu. Also, ich schreibe ab und zu. Ganz wichtige Sachen schreibe ich noch mit der Hand, aber sehr kurz, weil meine Schrift ist einfach. Ganz, ganz schlecht.
Ich meine mehr die gegenseitige Aufmerksamkeit oder eben auch die Wertschätzung, die man dabei
haben sollte. Ja, aber das ist wichtig, wenn du irgendwo empfangen wirst, dass du anschließend auch Danke schreibst.
Ja.
Und das war für mich ein Standard.
Was kaum noch jemand mal, also bei Proben auch, nach Proben schreibt kaum jemand Danke, wenn man eine Probeflasche gesendet bekommt, die man angefordert hat. Also nicht irgendwie einfach, dann einfach sich zu bedanken. Das ist kaum noch üblich und
das ist so verloren. Das gehört für mich zum Normalen. Wenn ich Probeflaschen bekomme, dann bin ich ja sowieso meistens in E-Mail-Kommunikation, bedanke mich dann, dass sie das machen und alles. Und dann kommt ja anschließend was auf Tastingbook oder auf Instagram und so. Wenn es auf Tastingbook kommt, schicke ich dem Winzer auch immer das Ergebnis zu. Dann muss er nicht bei Tastingbook rumsuchen, dann hat er's. Das ist Standard. Genauso, wenn du irgendwo eingeladen bist zu einer Verkostung, dass du rechtzeitig zu oder absagst. Und, was ganz wichtig ist, kein Veranstaltungshopping. Weil es gibt mittlerweile in der Welt die Tendenz, man sagt ganz viele Sachen zu und geht nachher dahin, wo die beste Einladung war und sagt den anderen kurzfristig ab. Das kommt aber irgendwann immer raus.
Ja.
Weil irgendwann kommt jemanden, der damals der Verantwortliche dafür war und dann weiß, dass du abgesagt hast, obwohl du jetzt bei seinem neuen Boss an der Probe dabei warst. Und das merken sich die Leute. Also ich denke, ein konsequentes, höfliches Handeln ist extrem wichtig. Und wenn man irgendwo eingeladen war, wenn man was mitgemacht hat, heute ist das wunderbar, per E-Mail einen Dank zu schreiben. Wenn ich auf einer Weinreise bin, auf dem Rückflug, schreibe ich meistens meine Dankes-E-Mails. Da sind die Eindrücke frisch. Das ist wunderbar und das ist wichtig, dass man den Menschen diese Wertschätzung entgegenbringt, sagt Danke für die Zeit. Und etwas anderes, was ich immer bei Weingutsbesuchen umgesetzt habe, wenn ich im Ausland unterwegs bin, ich habe immer Riesling aus Deutschland dabei. Die Bouteille de l'Amitié, die Flasche der Freundschaft, so eine Tradition, wenn sich Winzer in Burgund untereinander besuchen, was aber auch einige Sommeliers machen, das ist bei mir Prinzip. Es gibt keine Weinreise, wo der Winzer oder der, der uns führt oder und empfängt, die Person nicht am Schluss eine Flasche Wein bekommt, gerne für das Team oder wie auch immer, aber einfach als kleines Zeichen der Wertschätzung, das muss keine millionenteure Flasche sein, sondern einfach ein Zeichen, hier ist was Interessantes aus Deutschland, Riesling mögen sie sowieso alle gerne. Und als wir mit den Jungsommeliers damals, als wir mit dem Sommelier College die Reise gemacht hatten nach Bordeaux, oder die, es war sogar mit dem Sommelierverband, wo wir die jungen Sommeliers die Reise nach Bordeaux gemacht haben, haben wir auch allen gesagt, bitte, jeder bringt eine Flasche mit und jeder musste dann bei einem Weingut seine Flasche als Dankeschön im Namen der Gruppe übergeben, ein super Training in der Öffentlichkeit zu sprechen, in einer anderen Sprache zu sprechen, einen Wein zu beschreiben und den Wein auch persönlich zu überreichen. Das kam super an bei den Weingütern. Ja.
Ist auch so ein wenig in Vergessenheit geraten, das finde ich so schade, dass wenn man Weingutsbesuch hat, einfach was mitbringt. Auch als kleines Dankeschön für die Zeit, die der Winzer in dem Augenblick zur Verfügung stellt. Und eben auch nicht zu vergessen, letztlich hinterlässt man überall, wo man als Sommelier ist, einen Fußabdruck.
Ganz klar.
Der immer tiefer wird mit den Jahren, der meistens auch nie weggewischt wird, auch wenn man innerhalb der Branche wechselt, in den Handel oder sonst irgendwo geht. Also du hast vorhin Namen von deinem ersten Wettbewerb benannt, die heute immer noch nach 30, 40 Jahren allgegenwärtig sind und irgendwo läuft man sich immer mal wieder über die.
Nein, das ist einfach, ich glaube, das Gute ist heute, man kann erstens Adressen leicht herausbekommen. Das ist ein Vorteil. Man kann mit E-Mails Menschen sehr schnell erreichen. Und wenn man vorstellt, was man vorhat, was man machen will und fragt, ob es die Möglichkeit eines Besuches gibt, wenn das zeitlich passt, glaube ich, ist jeder Winzer bereit, das zu tun. Ob das in Deutschland ist, ob das in Europa ist oder ob das in der ganzen Welt ist. Weil Winzer leben davon, dass man ihre Produkte erlebt und weiterträgt. Und wenn man die vor Ort erlebt, ist das ein ganz anderes Erleben, als wenn man sie nicht vor Ort erleben kann.
Wie sollte man dem Winzer gegenübertreten? Also egal, ob als junger oder als erfahrener Sommelier, sollte man die Weine in dem Augenblick kritisch beurteilen, um den Winzer vielleicht mit seiner Erfahrung zu bereichern? Soll man wohlwollend sein und einfach nur die Informationen aufnehmen? Es gibt Winzer, die beklagen, wenn Sommeliers eben hinkommen und sagen, nach dem Motto, sie können es besser und sie hätten den Wein erfunden. Auf der anderen Seite sind manche Winzer dankbar, wenn man aufgrund seiner Erfahrung vielleicht die ein oder andere Anregung mit auf den Weg gibt. Was wäre dein Ermessen dabei? Also jetzt Höflichkeit vorausgesetzt und natürlich auch Respekt vorausgesetzt.
Also Weine zu kritisieren ist eine ganz schwierige Kiste.
Ja, ist es.
Weil du kritisierst das Baby von jemand anderem. Und die eigenen Kinder sind immer die Besten, die Hübschesten, die Intelligentesten und so weiter. Das heißt, wenn ich in einem Weingut bin und zum Beispiel für Tastingbook dann Weinnotizen mache und die notiere, dann mache ich das so ehrlich und offen und realistisch wie möglich. Das ist für mich der Anspruch. Das weiß auch jeder Winzer. Und die Winzer wissen auch, dass sie nicht immer 100 Punkte bekommen können alle. Das ist auch normal. Wenn ich im Gespräch mit dem Winzer bin, dann ist für mich wichtig zu erfahren, was macht er mit seinen Weinen? Was war das Besondere am Jahrgang? Was ist das Wichtige? Und dann die Weine zu verkosten. Man kann Weine in den Himmel loben, wenn sie grandios sind, das ist wunderbar. Man sollte Weine prinzipiell nicht verdammen. Wenn ich wirklich ein Problem mit einem Wein hatte, weil da irgendwas drin war, ich sage, das passt gar nicht, dann habe ich gesagt, dieser Satz, kannst du mir weiterhelfen? Ich verstehe hier was nicht.
Das ist ein toller Ansatz.
Ja. Mit diesem Satz spielst du den Ball rüber zum Winzer, der die Möglichkeit hat, was zu erklären. Und dann kommt plötzlich der Satz, ja, das kann sein, dass das durch den Mehltau ein bisschen in die falsche Richtung gerutscht ist. Oder, ja, dieses eine Fass, das hat mir immer Schwierigkeiten gemacht. Komisch, dass dieser Ton jetzt wieder durchkommt. Die Winzer sind ja alle Realisten genug. Die wissen, wo ihre Stärken und Schwächen liegen. Aber mir anzumaßen, in den Spiegel vorzuhalten, es kann ja wirklich sein, dass ich an diesem Tag einfach nur schlecht drauf bin und schlecht probiere. Und deswegen die Frage, kannst du mir helfen? Ich komme damit etwas nicht klar. Das ist ein Ansatz für ein Gespräch. Mhm. Aber zu sagen, also hier wäre etwas weniger Holz deutlich besser gewesen, weil das Holz überdeckt ja die ganze Frucht und das kommt ja gar nicht durch und so weiter. Da weiß ich ja noch gar nicht, was hat der Winzer mit seinem Wein vor. Das kann ja sein, dass dieser Wein noch ein Jahr im Holzfass liegt, was dann eben gebrauchtes Holz ist, wo es sich dann ganz anders entwickelt. Was ist denn seine Idee dahinter gewesen in der Etappe, wo ich den Wein probiere? Und wir probieren an den Weingütern ja sehr häufig, die Weine sehr, sehr jung. Das heißt, mir dann anzumaßen, mein Urteil über alles zu legen, da bin ich extrem vorsichtig. Hm. Weil das muss nicht immer passen.
Ja.
Es gibt Ideen dahinter, die schwierig sind. Es ist wie beispielsweise, wenn wir die Orange-Wein-Bewegung ansehen, wo ich zugegebenermaßen extrem gefremdelt habe am Anfang und da immer noch eine sehr dezidierte Meinung dazu habe, weil ich denke, es gibt einige Winzer, die das wirklich grandios leben und perfekt verstehen. Es gibt auch viele andere, die das mitmachen, aber das nicht gut mitmachen, wie früher bei den Barrique-Weinen, wo einige das wirklich perfekt umgesetzt haben in Deutschland und dann Barrique-Weine auf hohem Niveau in Deutschland gemacht haben und andere sind auf den Zug aufgesprungen und haben Holz und Wein verbunden und das war's. Also das ist immer so in solchen Bewegungen, die entstehen. Und aber selbst da bin ich sehr, sehr vorsichtig mit meiner Kritik im Gespräch mit dem Winzer, weil der hat sich ja Gedanken gemacht, der hat ja eine Idee dahinter. Der Winzer oder die Winzerin soll mir erstmal erklären, was ist der Gedanke, was ist die Idee dahinter. Wo es für mich kritisch wird, ist, wenn ein Wein wirklich einen Fehler zeigt. Wenn ein Wein fehlerhaft ist, dann frage ich nach und sage, kann es sein, dass ich hier so ein bisschen vielflüchtige Säure habe oder dass hier Brett ganz deutlich durchkommt. Das kann ja Stilmittel sein, das kann ja ganz viel sein, aber man kann auch da nachfragen, ob man auf dem richtigen Weg ist, dass einem der Wein vielleicht nicht ganz so gefällt, wie er gefallen sollte.
Extrem spannender Ansatz, also finde ich sehr, sehr gut.
Die Trendspirituose, zumindest im qualitativen Bereich, ist in allen Farben, Facetten, Formen Rum. Und die dramatische Geburt des Rums war ein Zufall, der die Welt veränderte. Die Geschichte des Rums beginnt nicht mit einem Plan, sondern mit einem Zufall. Im 17. Jahrhundert war die Karibik der Schauplatz eines florierenden Zuckerhandels. Zucker war damals das weiße Gold jener Zeit. Doch die Produktion hinterließ riesige Mengen an Abfallstoffen, vor allem Melasse. Eine zähe, dunkelbraune Masse, die bei der Zuckerherstellung in der Regel übrig blieb. Total nutzlos. Man konnte sie entweder entsorgen oder als Tierfutter verwenden. Doch auf den karibischen Inseln, da wo das Klima und die Kreativität grenzenlos war, entdeckte jemand, dass die Melasse zu gären begann, wenn sie mit Wasser in Verbindung kommt. Juhu, Alkohol! Und dieses zufällige Gärprodukt war der Vorläufer des heutigen Rums. Die Sklaven auf den Plantagen, die eigentlichen Erfinder, nutzten die Gärung, um ein rudimentäres Getränk herzustellen, das sie Kill Devil nannten. Es war roh, stark und definitiv alles andere als raffiniert. Aber es bot in einer Welt voller Entbehrung einen Moment des Trostes und der Euphorie. Und es dauerte nicht lange, bis die findigen Plantagenbesitzer und Händler das Potenzial dieser Entdeckung erkannten. Mit der Einführung von Destillationsgeräten aus Europa wurde der Gärprozess verfeinert und das, was einst ein Abfallprodukt war, verwandelte sich in einen wertvollen Exportartikel. Rum wurde zu einer globalen Währung. Er finanzierte die Sklaverei, wurde von Piraten verschlungen und spielte eine Schlüsselrolle im Dreieckshandel zwischen Europa, Afrika und der neuen Welt. Doch
Es gibt auch eine menschliche Seite dieser Geschichte.
Auf den Plantagen Martiniques soll eine Sklavin namens Anna Caona im Jahre 1694 die erste Mischung aus Melasse und destillierten Rum verfeinert haben. Ihre Methode machte den Rum trinkbar und legte den Grundstein für den hochwertigen Rum, wie wir ihn heute kennen. So wurde Rum aus Abfall geboren und entwickelt sich zu einer der faszinierendsten und symbolträchtigsten Spirituosen dieser Welt. Geformt von Zufall, Leid und menschlicher Kreativität. Und konkret habe ich einen Rum im Sinn, den ich sehr faszinierend finde, und zwar den Rum Blanc aus dem Hause Naissant. Naissant verwendet nur natürliche Hefen, um eine kontrollierte, langsame Gärung zu ermöglichen. Dieser Schritt bewahrt die Aromkomplexität und verleiht dem Rum seine charakteristische Tiefe. Der anschließende Destillationsprozess erfolgt in einer Column Still, einer klassischen Methode, die Präzision und Reinheit garantiert. Das Ergebnis ist ein Rum, der sowohl durch Klarheit als auch durch Intensität überzeugt. Am Gaumen entfaltet der Naissant Le Rum Blanc ein reichhaltiges Aromspektrum. Frisches Zuckerrohr, subtile Noten von Limettenschalen, ein Hauch von weißem Pfeffer, gerade dieses Pfeffrige gibt eine so wunderbare Würze, unterstützt diese mineralische Salzigkeit im Abgang. Die Textur? Seidig, richtig samtig weich, dennoch kraftvoll. Ein Balanceakt zwischen Raffinesse und Authentizität. Jeder, wirklich jeder Schluck ist eine Hommage an den Agricole-Stil, der für seine rohe, unverfälschte Natur bekannt ist. Doch was unterscheidet Naissant Le Rum Blanc von anderen Agricole-Rums? Es ist die unerschütterliche Hingabe zur Handwerkskunst. Während viele Produzenten versuchen, die Effizienz zu maximieren, bleibt Naissant seiner Philosophie treu. Zeit, Geduld und Perfektion steht hier über Geschwindigkeit und Masse. Der biologisch zertifizierte Anbau des Zuckerrohrs unterstreicht dieses Engagement für Qualität und Nachhaltigkeit. Im Vergleich zu anderen Rums zeichnet sich Naissant durch seine klare, unverwechselbare Identität aus. Er ist nicht nur ein Produkt, er ist ein Destillat der Essenz Martiniques. Der Geschmack transportiert die Sinne auf die Insel, zu den salzigen Brisen, den grünen Zuckerrohrfeldern und den sonnenverwöhnten Hügeln. Es ist eine flüssige Erinnerung an die Natur, die Geschichte und die Menschen, die diesen Ort ausmachen. Martinique ist die Seele des Rum Agricole, ist eine Insel voller Kontraste und Naturschönheit. Die Landschaft ist geprägt von Vulkanhängen, tropischen Wäldern und endlosen Zuckerrohrfeldern, die seit Jahrhunderten das Fundament der lokalen Wirtschaft bilden. Die mineralischen Vulkanböden sind reich an Nährstoffen und geben dem Zuckerrohr eine unverwechselbare Identität. Das Klima Martiniques, heiß und feucht, aber durchzogen von kühlenden Passatwinden, schafft optimale Bedingungen für den Anbau. Die Balance zwischen Sonne und Regen führt zu einer langsam gleichmäßigen Reifung des Zuckerrohrs, wodurch die natürliche Süße und Aromenkomplexität bewahrt werden. Die Appellation Origine Contrôlée AOC für Rum Agricole ist ein weiterer Garant für Qualität. Als eine der ersten Destillerien, die diese Zertifizierung erhielten, setzten Naissant Maßstäbe für Exzellenz. Die AOC-Richtlinien stellen sicher, dass jeder Schritt vom Anbau bis zur Abfüllung dem höchsten Standard entspricht. Für Naissant bedeutet das nicht nur eine Verpflichtung zur Qualität, sondern auch ein Stolz, der sich in jedem Tropfen widerspiegelt. Vielen lieben Dank für diese besondere Spirituose, für diese Inspiration, für dieses Getränk. An das Haus Naissant und an den deutschen Importeur, das Handelshaus Schlumberger.
Auch die verschiedenen Bewegungen, Barrique hatte ich witzigerweise auch im Sinn, 80er, 90er Jahre war es ja.
Haben wir alle erlebt.
Im Augenblick ist es Reduktion, wo man nicht weiß, wer damit spielt, wo es aus Versehen, wo es gewollt war. Zwischendurch eben verschiedene Gärverfahren etc., Schwefelung und drauf und runter. Und dann einfach die Kommunikation suchen, wenn man damit nicht nur sendet, sondern wieder in die Kommunikation geht. Und das ist dann oftmals viel zu selten und den Winzer auch einlädt, zu erzählen.
Ja, und wenn die Winzer einen nach der Meinung fragen, ist das ja okay, aber das ist noch für mich immer noch keine Einladung, dem Winzer zu sagen, was er zu tun hat. Sondern ich gebe meinen Eindruck wieder und schaue, dass ich mit ihm über meinen Eindruck kommunizieren kann, aber so, dass keine Tür zugeschlagen wird. Das finde ich extrem wichtig.
Interessieren dich noch neue Regionen oder hast du mit den alten so viel zu tun, dass du da ohnehin ausgelastet bist? Also findest du Thailand spannend? Findest du Indien interessant? Ist Afrika, außer Südafrika, irgendwie noch ein Thema oder Südamerika, also sprich bei Mexiko etc.? Also,
ich sag mal so, neue Regionen sind per se immer spannend.
Mhm.
Die Frage ist immer, wie kommt man an die Weine ran? Also Indien zum Beispiel ist extrem schwierig. Ich habe 2-3 Mal Weinprobe mit indischen Weinen organisiert, wo es extrem schwierig war, die Weine überhaupt zu bekommen. Dann hat man Weinstile, die manchmal sehr fremd sind. Es gibt aber nicht die Chance, da einzusteigen in die Tiefe, warum sind die Weine so, wie sie sind. Thailand ganz ähnlich, auch das ist eine Weltregion, da sind mittlerweile viele französische Winzer oder einige französische Winzer unterwegs, einige haben es auch wieder aufgegeben, China sowieso kommt immer stärker. Mhm. Das ist spannend, das macht Spaß, es ist aber nicht mein Fokus. Das heißt, ich nehme das gerne auf, ich nehme das gerne mit, ich erweitere gerne meinen Horizont, aber ich würde jetzt nicht einen wichtigen Termin absagen, also einen wichtigen verschiebbaren Termin absagen, um auf einer Probe zu sein mit thailändischen Weinen.
Hm.
Das wäre vielleicht für eine Probe von großen Klassikern eher der Fall, dass man dann sagt, Mensch, das ist so eine Chance in the lifetime, da kommt jetzt ein Weingut, präsentiert sich auf ganz hohem Niveau, gibt es eine Chance, der Termin ist ja nicht in Stein gemeißelt, dass wir um einen halben Tag oder um einen Tag verschieben, da gibt es ja Möglichkeiten. Das kann man Menschen erklären und dann kann man sowas schon mal machen. Das ist dann vielleicht die unterschiedliche Prioritätensetzung.
Mhm.
Aber die Weinwelt ist nichts Statisches. Die Weinwelt ist etwas, was immer im Fluss ist, sich immer weiterentwickelt. Und da ist es spannend, diese Entwicklungen zu beobachten. Aber auch ganz klar, man kann nicht alle Entwicklungen auf der ganzen Welt permanent nachhalten. Das geht nicht. Das ist ganz einfach zu viel, was da an Informationen kommt. Und die Arbeit im Sommelier-Weltverband für die Wettbewerbe, die bringt mich immer wieder in Kontakt mit all diesen unterschiedlichen neuen Welten. Und das ist das Tolle dabei. Also ich bin gezwungen, mich damit zu beschäftigen. Und dann macht es auch Spaß, weil ich habe ein Ziel, ich habe einen Zweck, warum ich mich da jetzt reinknie und mich damit beschäftige. Und dann ist das gut und das bringt mir wieder einen Wissensvorsprung. Ich habe von Weinen gelesen, die ich noch nie probiert habe. Vielleicht werde ich die mal probieren. Bei anderen sage ich, Mensch, da würde ich schon mal in London schauen. Gibt es die da irgendwo? Oder das hört sich ganz spannend an, das mache ich mit. Aber wie gesagt, das Interesse ist da. Wenn der Tag 48 Stunden hätte, wäre es manchmal praktisch.
Wie ist die deutsche Szene, die deutsche Sommelier-Szene im globalen Vergleich aufgestellt, wenn ich jetzt Leute aus Asien sehe, die ein ganz anderes Lernpensum haben zum Beispiel, oder Leute aus anderen Regionen, die einen ganz anderen Fokus, ein ganz anderes Verkostungssegment bespielen.
Und also ich glaube, wir haben in Deutschland schon eine gute Sommelier-Szene. Gerade auch der Nachwuchs, den wir haben, das sind Leute, die international fokussiert sind, die die Weinwelt kennen, die ein großes Interesse haben und Passion haben. Ich sag mal, ohne Interesse und ohne die Passion für den Wein kommt man auch als Sommelier nicht weit. Es kommen irgendwann plötzlich Grenzen. Also man muss schon bereit sein, über das normale Pensum hinaus Dinge erfahren zu wollen, lernen zu wollen, probieren zu wollen. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Und da sehe ich Deutschland vom Prinzip her gut aufgestellt. Da ist ein gutes Potenzial, was mir ein bisschen fehlt. Das ist aber nicht der Fehler der Sommelerie, sondern das ist eher Fehler der Weinproduktion. Dass das Wissen um die großen Klassiker immer mehr verschwindet, weil viele der großen Klassiker kaum mehr mit einem Sommeliergehalt erwerbbar sind. Wenn ich mir überlege, als ich im Parkhotel Bremen angefangen habe, 88, da gab es in dem Winter, wann war das, 88, könnte auch 89 gewesen sein, es war 89, gab es die Arrivage von Mouton Rothschild bei Karstadt. Da konnte man damals für um die 100 Mark eine Flasche Mouton kaufen, 86er.
Auch wenn das damals viel Geld war, war es nicht das Geld, was es heute kostet.
Das war verdammt viel Geld.
Ja.
Das war verdammt viel Geld, aber Da habe ich immer das ganze Trinkgeld gespart. Und wenn ich Geld irgendwie übrig hatte, das ging immer ins Weinkästchen rein, um dann Weine kaufen zu können. Ich konnte mir damals 4 Flaschen kaufen. Mhm. Das war ein richtiges Investment. Das war schon heftig. Aber das war gemessen, wie soll ich das sagen? Das war gemessen an dem, was ich verdient habe, deutlich weniger, als wenn ich heute die gleiche Flasche, also nicht den 86er, sondern jetzt auch einen Wein in Arrivage kaufen würde, eben jetzt einen 2022er auf dem Markt, und ich den heute kaufen würde, wäre das im Verhältnis zu dem, was der Sommelier heute verdient, ein Vielfaches. Sag mal, was verdient ein Sommelier heute?
Fängt wahrscheinlich auch mit als etwas Sommelier über Mindestlohn an.
2.500, 3.000 Euro vielleicht.
Wahrscheinlich, ja.
Oder? Also da habe ich gar keine aktuellen Zahlen, aber da ist das im Prinzip ein Fünftel des Gehalts. Und die 100 Mark damals waren vom Bruttogehalt her gesehen, ich weiß nicht, ein Zwanzigstel oder so.
Zehntel, Zwanzigstel, ja. Vom Bruttogehalt, ja.
Vom Bruttogehalt gesehen. Der Sommelier heute, wenn der als junger Sommelier 2.500, vielleicht 3.000 Euro verdient, dann ist das eben wirklich ein Fünftel oder vielleicht ein Sechstel davon. Und damals war es ein Zwanzigstel. Also das ist nur mal am Gehalt festgemacht.
Ja,
auch, das machst du sowieso nur mit Geld, was du übrig hast, was du ausgibst.
Wenn man dann die Breite noch spielt, das ist ja nicht nur das wenn man Mouton nimmt, sondern diese Weine dieser Klasse in der Breite, diese alle zu probieren, sind ja.
Das ist das nächste Thema. Es geht ja nur um das einzige einzelne Beispiel. Ja. Wie viel muss ich heute aufwenden, um an solche Weine ranzukommen? Ja. Was heute vielleicht offener ist als früher, das muss man auch sagen, die Möglichkeit von hochklassigen Weinverkostungen, auch der klassischen Weingüter. Da wird den Sommeliers heute viel mehr geboten.
Aber auch schwierig, wirklich an die großen Namen ranzukommen, sei es an der Rhone, Burgund, Bordeaux.
Bordeaux, Burgundy,
wann kann man mal als normaler junger Sommelier, wann kann man da Cru probieren, die man kennen sollte? Oder, keine Ahnung, Kristall oder Dom Pérignon oder sonstiges mit 4 Jahrgängen, um da eine gewisse Kompetenz aufzubauen. Das ist ja nahezu unmöglich.
Das ist schwierig und das sich zu leisten.
Das stimmt, das ist ein Riesenproblem.
Sicherlich anspruchsvoller geworden.
Ja, auf der anderen Seite.
Auf der anderen Seite, die Basisweine, um sich die gute Basis zu erkosten, sozusagen. Das ist heute viel einfacher machbar.
Weil die vielen Verkostungen, die es gibt,
oder die vielen Verkostungen, Proben, die es gibt, aber auch die Preise der normalen Weine sind im Verhältnis zum Gehalt ganz anders.
Ja.
Die haben sich ganz anders entwickelt. Also da kriege ich heute mehr Value for Money als vor, mein Gott, das ist über 30 Jahre her. Das ist. Das macht schon Angst.
Das ist aber eben auch in der Wissens- oder Informations- Möglichkeit, die es heutzutage gibt, dass man sich informieren kann, dass man lesen kann. Gut, man hat nicht selber getrunken, aber allein die Informationen über die Produktionsmöglichkeiten und so weiter.
Die Verkostungsnotizen sind sehr vielfältiger. Ich habe eben heute über Internet auch die Möglichkeit, an Verkostungsdaten ranzukommen und auch an Termine ranzukommen, die gar nicht großartig ausgeschrieben werden. Wo ich aber mit dem richtigen Suchbegriff plötzlich auf die Website von einer Vereinigung komme, die in Hamburg was macht und ich lebe in München. Wenn ich jetzt das rechtzeitig weiß und ich bin ein junger Sommelier und habe die 2 Tage frei und kann da hinfahren, dann kann ich auch mit dem Zug mit einem super Sparpreis für 29 Euro, das geht immer noch, von München nach Hamburg fahren für 29 Euro zurück. Das ist kein großes Investment und ich kann Probenerfahrung sammeln. Ich muss halt Zeit investieren, das musste ich aber früher auch. Ich meine, ich habe früher, um Weide zu probieren, alles gemacht, bin rund um die Welt gefahren, sage ich mal.
72 Stunden
nach Bordeaux. Auch geflogen, aber es war einfach die Möglichkeit, Auto von meiner Schwester ausgeliehen und nach Frankreich gefahren und dort probiert, nach Italien gefahren, dort probiert. Das war alles, eine andere Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Und war sehr prägend. Sollten die großen Klassiker das Fundament sein? Also sollte man sich zu Beginn seiner Karriere hinsetzen und einfach schauen, was ist das renommierteste, beste, anerkannteste, weil das vermisse ich zum Beispiel teilweise bei jungen Sommeliers gelegentlich aufgrund dessen, wenn man sich schnell in verschiedenen Trends verzetteln kann, darin verlieren kann, wenn man mit dem, was man hat, manchmal auch zu schnell zufrieden ist oder was gerade irgendwie auf Insta rauf und runter geschossen wird, aber so die Weingüter, die die Weinwelt in den letzten 50 Jahren geprägt haben, die kennen die wenigsten. Also wenn man da...
Um ein Verständnis für Wein zu entwickeln, brauche ich eine gesunde Basis. Mhm. Und das fängt an mit dem normalen, klassischen Handwerkszeug. Im Prinzip, wie wird Weißwein, Rotwein, Rosé und so weiter gemacht, wie wird Champagner gemacht, wie wird Sekt gemacht, diese Themen, das von der Pike auf mitzubekommen und da breit aufgestellt in den Regionen unterwegs zu sein. Das ist wichtig, weil diese Basis erlaubt mir nachher die Interpretation, was ist denn so besonders an Spontanvergärung? Was ist denn so besonders an Orangewein? Warum sind die Weine so anders? Was passiert da? Um Verständnis für diese Weine zu entwickeln. Weil bei Orange geht es ja darum, einen Wein erstmal rotweintechnisch zu verarbeiten. Das heißt, die Schalenkontakte mit der Maische zu haben, damit dem Wein Struktur zu verleihen. Und dann eine Ausbaurichtung zu wählen, die nicht reduktiv ist. Weil ich brauche ja, genau weil ich jetzt die ganzen, ich sage es mal einfach, Gerbstoffe aus der Schale drin habe, brauche ich ja eine Möglichkeit, das zu integrieren, also brauche ich Sauerstoffzufuhr. Ob über Ton, ob über Holz, egal wie, im Stahltank wird es schwieriger. Dieses Verständnis zu entwickeln, warum brauche ich die Dinge, dass ein Ergebnis rauskommt, um dann interpretieren zu können am Ende, warum ist das jetzt ein guter Wein? Oder warum ist dieser Wein schwach? Oder ist untypisch für die Kategorie? Oder vielleicht sogar fehlerhaft? Das muss ich verstehen lernen. Und dafür brauche ich die normale Basis. Wenn ich nur in die, wie könnte man das erklären als Bild? Wenn ich ein Haus baue, fange ich nicht damit an, den Stuck anzufertigen. Ich baue erstmal ein Fundament, dann die Mauer und am Schluss kommt der Stuck als Verzierung. Mhm. Um mal ein Bild aus der Architektur zu nehmen. Wenn ich nur Stuck habe, dann habe ich nachher Berge von Stuck, aber wo soll ich ihn anbringen?
Aber wenn ich anfange, Architekt zu werden, muss ich die großen Architekten kennen?
Natürlich.
Also das fände ich auch, wäre eine Grundvoraussetzung, ein einfach die ganz großen Weingüter zu kennen und zu wissen.
Architekturstudium heißt, also ich habe nie ein Architekturstudium gemacht, aber ich stelle mir vor, dass ein Architekt die Baustile und die Bautechniken, die es gibt, historisch, genauso kennt wie die modernen Möglichkeiten. Mhm. Kein Architekt wird nur Stahlbetonbauweise oder moderne Wolkenkratzer mit Stahlskeletten Glasfassaden lernen. Sondern der muss erstmal lernen, wie berechne ich einen Bau? Wie stabil muss ein Gebäude sein, damit es trägt? Wie kann ich Kräfte abfließen lassen, um ein Gebäude stabil zu machen? Ich meine, wenn man sich überlegt, als die romanischen Kirchen gebaut wurden, hat man das Erbe der Römer übernommen, interpretiert. Da hat sich die Gotik draus entwickelt, die man nur deswegen bauen konnte, weil man verstanden hat, wie kann man die Kräfte, die das Gebäude eigentlich zum Einstürzen bringen, in der Seite ableiten durch die ganzen Seitenpfeiler, die überall dann Kräfte aufgenommen haben, damit so ein Gebäude überhaupt steht. Bis heute ist hier Notre Dame. Mhm. Und dann kam irgendwann die Renaissance, die auf klare Linien Wert gelegt hat. Dann kam das Barock, wo es um Dekoration ging. Da war es nicht mehr das Gebäude selber, sondern da war es eher die Innenarchitektur, die eine Rolle spielt. Dann kam das Rokoko, was dann wieder und so weiter und so fort. Das heißt, jede Epoche hat Stilelemente gebracht, aber alles basiert auf einem ordentlichen Fundament.
Und da dann auch für die einzelnen Epochen auch immer exemplarische Beispiele haben, wie du gerade sagtest, Notre Dame, woran man es vor Ort anschaulichen kann und eben darstellen kann. Und das, finde ich, wird heutzutage oft vermisst.
Und es gibt eben diese Weinklassiker, und das muss jetzt nicht La Romanée-Conti von der Domaine de la Romanée-Conti sein. Das kann einfach ein sehr guter, klassischer, klassisch vinifizierter Burgunder sein. Das muss nicht der super teure Luxuswein sein, sondern es muss einfach ein Wein sein, der in einem klassischen Stil gemacht wurde, der immer auch ein bisschen die Interpretation des dann herrschenden Zeitgeistes, des dann herrschenden Wissens und der dann herrschenden Erfahrung mit einbinden wird. Mhm. Wir machen die Weine heute nicht mehr wie vor 200 Jahren. Mhm. Da hat sich viel entwickelt, Gott sei Dank. Also Wein ist, glaube ich, heute deutlich besser als vor 200 Jahren. Mal abgesehen von den wenigen Beispielen, die bis heute überdauert haben. Aber
in der Breite gesehen ist es also der Grunddurchschnitt an sehr, sehr hochklassigen Wein war, glaube ich, noch nie so
Wein
gut.
Wein war noch nie so gut wie heute.
Wie heute ist.
Und Wein war noch nie so sauber wie heute. Ja, auch das kommt dazu. Ja. Ob man noch so spannend ist, das ist ein anderes Thema, muss jeder für sich selber entscheiden. Mhm. Aber diese Basis fußt aber auf Entwicklungen. Und wenn wir in die Weinwelt reingehen, bis ins 17. Jahrhundert Jahrhundert hinein hatte liebe Gott den Wein gemacht.
Stimmt. Und erst dann fing es an, zur Wissenschaft zu werden.
Dann angefangen zu experimentieren. Ja. Dann wurden Rotweine gemacht, die stabil waren und so weiter. Mhm. Erst Louis Pasteur im 19. Jahrhundert hat den lieben Gott außen vor gelassen und hat alkoholische Gärung erklärt. Mhm. Damit war plötzlich das Verständnis da, was passiert denn da? Was die Grundlagen legt, um später dann Weine zu chaptalisieren. Also sie anzureichern, als während der später auch während der Reblauskatastrophe einfach nicht genug guter und reifer Wein, respektive gute reife Trauben da waren, um Wein zu machen. Und dann hat sich diese Zeitsprünge haben sich immer mehr verkürzt. Mittlerweile leben wir in einer revolutionären Weinwelt. Was in den letzten 20 Jahren passiert ist, das ist wahrscheinlich mehr als in den 2000 Jahren davor.
Und dass man vor 20 Jahren erst unterschieden hat zwischen einer alkoholischen Vergärung und einer BSA, früher war das alles eins. Und man hat also das Zeitfenster dessen,
dass man... Wobei, das hat man schon angefangen in den 60ern. So, also schon Emil Penot und so weiter, das Thema manualaktische Gärung.
Ja, aber selbst in den 60ern, dann sind...
In den 60ern fing das schon an,
also das wissen wir schon da. Also in der Relation zu dem, dass wir seit 8000 Jahren Wein produzieren,
ja, klar.
Ist das schon spannend, also wie viel Erkenntnis in kürzester Zeit letztlich dann dazu kamen oder wahrgenommen wurden.
Aber es ist das Schöne, man lebt in einer Welt, ist dann natürlich... Ein Informationsaustausch extrem zugenommen. Mhm. Dieser Informationsaustausch setzt wieder neue Gedanken in Bewegung, neue Ideen in Bewegung. Und die Winzer so überlegen, was kann ich für mich machen? Wenn man sich überlegt, was Rudolf Steiner formuliert hat als Prinzip vor um die 100 Jahre ist das ja her, was in den vergangenen 20 Jahren plötzlich zu einem Standard im Weinbau wurde. Hätte man vor 50 Jahren gesagt, Biodynamie wird mal in manchen Weinregionen dieser Welt, bei einigen Weingütern dieser Welt, der Standard werden, man wäre ausgelacht worden.
Total, ja.
Heute ist es einer der Standards. Es gibt ja verschiedene Standards. Mhm. Und
Kann es sein, dass die Individualität aber komplett verloren geht im Augenblick aufgrund des globalen Austausches, aufgrund dessen, dass Winzer aus Deutschland ein Praktikum in Australien machen oder ihr Handwerk in Burgund lernen und man mittlerweile gar nicht mehr einen burgundischen Wein wirklich herausschmecken kann?
Also ich glaube nicht, dass Individualität verloren geht aufgrund der Erfahrung, die die Winzer in der ganzen Welt machen. Wenn die jungen Winzer heute in die Welt gehen, dann lernen die neue Regionen kennen, neue Terroirbedingungen kennen. Da spielt Terroir wirklich eine Rolle. Weil was ist Terroir? Es sind die äußeren Einflüsse auf die Rebe. Und das ist eben nicht nur der vielgerühmte Wasserhaushalt, die Hangneigung, die Exposition, die natürlichen Bedingungen auf die Rebe, sondern es ist eben auch die Kultur einer Region, die Geschichte einer Region und der Mensch selber, der dann das Terroir wieder interpretiert. Und wenn Winzer heute andere Eindrücke bekommen, dann lernen sie Dinge, die vielleicht bei ihnen zu Hause ein Problem, was über Generationen immer wieder weitergetragen wurde, weil es nicht anders zu machen war, plötzlich lösbar wird. Mhm. Das heißt nicht, dass deswegen Individualität verloren geht. Ich glaube, dass wir heute im Standardbasisbereich der Weine haben, die sehr rebsortenorientiert sind, die einen bestimmten Weinstil darstellen. Das kann ich mit bestimmten Reinzuchthäfen, Kaltgärung und so weiter, kann ich ganz viel machen, was dann fürs breite Publikum sehr leicht erkennbar ist. Hat aber auch einen Vorteil. Die Menschen haben ein Bild von Wein im Kopf und scheuen sich nicht mehr, Wein auszuprobieren. Hm. Das heißt, Menschen steigen heute wahrscheinlich viel früher bei Wein ein, als sie es vor 50 oder 100 Jahren getan haben. Hm. Das heißt, die Technik erlaubt uns, eine gute, saubere Qualität zu machen, die Menschen nicht abschreckt. Ich kann aber das Ganze auch intelligent spielen und dann für mich Individualitäten herausarbeiten. Und da gibt es eben Weine, die heute international berühmt sind, weil sie einen ganz eigenständigen Stil und Charakter haben. Und da glaube ich nicht, dass das negativ beeinflusst wird von Menschen, die in anderen Ländern gearbeitet haben. Weil Dadurch kommen Erfahrungen rein, die Experimente vielleicht auch erstmal veranlassen, um in einer Region etwas auszuprobieren, was vielleicht sogar die Wiederentdeckung von etwas ist, was vor 200 Jahren schon gemacht wurde, aber dann in der Zeit verloren gegangen ist, aufgegeben wurde. Wenn man sich überlegt, wir haben mittlerweile eine Bewegung in Europa von Winzern, die historische Rebsorten anpflanzen. Hm. Rebsorten, die Gänsfüßer zum Beispiel, wo kein Mensch mehr weiß, was es ist, das wird wieder angebaut. Da machen die Leute Wein draus, machen gute Weine draus. Und das sind Rebsorten, die früher aufgegeben wurden, weil sie nicht mehr ausgereift sind, weil sie mit den modernen Anbaumethoden und den klimatischen Bedingungen vielleicht nicht mehr klarkamen. Und jetzt, wo wir einen Klimawandel haben, wo wir andere Bedingungen haben, plötzlich eine Chance haben, wieder zu kommen. Vielleicht sogar eine Chance sind, sehr gut eingeführt zu werden, um einen ganz neuen Weinstil zu bringen. Mhm. Und wenn man die Projekte sieht, Torres zum Beispiel in Penedès, die historische Rebsorten ganz konsequent selektionieren, um eine Antwort zu finden auf den Klimawandel. Oder die Griechen, die autochthone Rebsorten haben, die unberücksichtigt waren in der Vergangenheit und jetzt plötzlich Interesse hervorrufen, weil sie eben extrem trockenresistent sind und extrem hitzeresistent sind. Das sind Chancen und da ist eben auch der internationale Austausch wichtig, damit die Menschen auf solche Sachen aufmerksam gemacht werden.
Könntest du dir noch ein Leben ohne Wein vorstellen?
Nö, ich weiß nicht. Also Wein ist jetzt nicht alles im Leben, ja. Aber der Wein erfreut des Menschen Herz, dieser Satz, der hat schon seine Berechtigung und Wein ist etwas, was im richtigen Moment einfach diesen Moment auch noch schöner werden lassen kann. Ob das ein festlicher Anlass ist, ein privater Anlass ist, ob das einfach nur der Augenblick ist, in dem man den Wein genießt, das bereichert das Leben schon. Also deswegen Leben ohne Wein, es wäre sicherlich machbar. Und vielleicht gibt es andere Sachen, die in den Vordergrund rücken, aber so vorstellbar momentan eher nicht.
Kann man Wein in ein Wort pressen? Mit einem Wort beschreiben?
Wein in einem Wort. Das hätte ich vor einem Monat wissen müssen. Dann hätte ich mir mal Gedanken dazu machen können.
Nein,
weil das ist echt
geworden.
Schwierig, weil ja. Es fallen mir ganz viele Worte ein, die zu Wein passen. Aber in einem Wort, Glück wäre für mich ein Wort, was ich mit Wein verbinden würde.
Ehrlich, ja.
Aber auch Freude gehört mit dazu. Ja, aber Glück, das Glück bedingt ja, also wenn man Glück hat und lebt, dann bringt das ja auch freudige Momente. Also Glück wäre vielleicht so ein Begriff, den man für Wein nutzen könnte. Also Glück nicht im Sinne von einfach per Zufall Glück zu haben, sondern wirklich einen glücklichen Moment in Erfüllung zu erleben. Das,
Glück, das ist ein toller Wortspiegel.
Könnte schon reingehen. Mhm. Das könnte vieles mit einbinden, was so mit Wein zusammenhängt.
Welcher Wein wärst du?
Das müssen andere entscheiden, das kann ich nicht.
Ist doch schwer.
Also nein, wenn man nein, weil genauso individuell wie jeder den Wein betrachtet, wäre letztendlich auch, wenn andere mich als Wein beschreiben müssten, der Wein, den die Leute wählen würden, der mein Pendant wäre. Mhm. Und das wäre spannend zu wissen.
Nein, durchaus.
Aber selber, nee. Mhm.
Gab es für dich jemals die Überlegung, einen anderen Beruf auszuüben als Weinexperte, Sommelier, Weinfachmann?
Am Anfang war ja Wein nicht meine Destination.
Aber darüber hinaus, also jetzt in
aber auf der letzten nachdem 20, dann dieser 30. Weg eingeschlagen war, war es für mich keine Option mehr. Also da war klar, ein Leben in der Welt von Wein, Genuss, Gastronomie, das ist das, was mein Weg ist und hat sich dann halt immer mehr in die Richtung Wein auch entwickelt.
Was ist deine Lieblingsblume?
Meine Lieblingsblume?
Ich finde, Blumen also sagen oftmals
das ist
was
echt. Ja.
Über jemanden aus. Man beschäftigt sich ganz selten damit, aber
Das ist die Frage, die Lieblingsblume von der Optik her oder vom Aroma her? Was ist meine Lieblingsblume? Ich finde Blumen per se faszinierend. Hm. Was mich immer unheimlich fasziniert hat, waren diese riesigen Blumenbouquets in den großen internationalen Hotels.
Den oder in den Restaurants, Schlössern, die in der Mitte noch standen.
Oder
in der Mitte
genau,
eines Restaurants. So, großartig.
Was ich als Blume, ja, was wäre meine Lieblingsblume? Vom Duft her wahrscheinlich das Veilchen. Ich finde Veilchen unheimlich faszinierend als Aroma. Von der Optik her vielleicht so üppige Orchideen, so weiße Orchideen könnte ich mir vorstellen, aber ganz offen gesagt, ich habe mir dazu noch nie richtig Gedanken gemacht. Ich finde, Blumen, wenn wir zu Hause zum Beispiel Gäste haben, bekommen Blumen mitgebracht, das ist immer schön, egal welche Farben, welche Formen, das ist einfach so, ja, Blumen sind eigentlich wie Wein, weil Wein bringt mir, ist zwar ein blöder Werbespruch von früher, Sonnenschein im Glas, aber Wein fängt mir im Prinzip das Licht ein und wenn die dunklen Tage kommen, ist ein Glas Wein das, was einen dunklen Tag aufhellen kann.
Stimmt.
Und bei Blumen ist es genau dasselbe. Es bringt mir ein Stück dieser überbordenden Natur sozusagen nach Hause, auch wenn es nur für einen Moment ist. Es ist eben dann dieser flüchtige Moment. Deswegen auch immer so faszinierend die großen Stilleben der alten holländischen Schule, wo mit einem Blumenbouquet und ein bisschen Obst so ziemlich alles ausgesagt werden konnte, was das Leben ausmacht.
Ja. Großartig. Vielleicht eine abschließende Frage noch. Hast du Wünsche, Ziele, Vorhaben?
In jeder Lebenslage das richtige Glas Wein in der Hand zu halten. Das wäre das, was schön ist, weil jeder schöne Moment kann dadurch noch ein bisschen vertieft werden. Jede glückliche Stunde kann dadurch noch ein bisschen schöner werden. Hm. Ja.
Wie schnell gehen 2,5 Stunden vorüber? Es hätte noch ewig dauern können. Ich hätte gerne noch so viele Fragen gestellt. Ich hätte gerne noch so viel erfahren. Ich hätte noch so gerne von seinem Erfahrungsschatz profitiert. Ich mag diese Gedankentiefe, ich mag diese Lebendigkeit, ich mag die Einzigartigkeit, die Markus ausstrahlt, großartig. Vielen lieben Dank, lieber Markus, dass du unser Gast warst. Vielen lieben Dank, dass du uns hast an deiner Erfahrung, an deinem Wissen, an deinem Tiefsinn einfach teilhaben lassen. Es war ein großes Vergnügen und es war eine große Ehre. Vielen lieben Dank dafür. Und noch ein ganz großes Dankeschön der Schlumberger Gruppe. Mit den Handelshäusern Schlumberger, Segnitz, Consio Vini und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. Dank der händischen und wirtschaftlichen Unterstützung ist es möglich, dieses Projekt durchzuführen. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an euch, dass ihr zuhört, dass ihr bei uns seid, dass ihr uns begleitet, dass ihr einfach der Grund seid, warum wir das ganz gerne machen. Es macht uns Spaß und ihr zeigt uns das. Vielen lieben Dank dafür. Und wie es so schön heißt, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Und ich freue mich auf die kommende Woche und freue mich auf unseren nächsten Gast. Ich freue mich auf eins der, wenn man das so sagen darf, Urgesteine der Sommelier-Welt. Ich freue mich auf den großartigen Alfred Vogt.
Lieber Herr Nietzsche, meine Damen und Herren, mein Name ist Georg Scheidt und ich bin von Hause aus Jurist in Essen in einer größeren Anwaltssozietät. Zusätzlich bin ich CEO eines Family Offices, zu dem unter anderem die Funke Mediengruppe sowie Hotels und Restaurants gehören. In diesem Zusammenhang durfte ich vor vielen, vielen Jahren bei einem gemeinsamen Freund Markus Del Monego kennenlernen. Seit dieser Zeit unternehmen wir jedes Jahr mindestens eine Weinreise und haben gemeinsam viele, viele Veranstaltungen von Abendessen bis zu Galas, die von Markus entweder moderiert oder organisiert wurden, gemeinsam wahrgenommen. Das Besondere an Markus ist nicht nur sein unglaubliches Weinwissen, einfach Freude, sich mit Markus unterhalten und an deinem Wissen teilhaben zu dürfen. Vielen Dank.